Schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Abend, Thomas. Mittlerweile ist schon später.
Der halbe Tag ist rum.
Aber es gibt Dinge, die müssen halt besprochen werden. So genau. Ist das.
Wie oft habe ich jetzt gesagt, jetzt fangen wir an?
Mhm. Ja, es gibt Dinge, die sind halt eben wichtig, ne?
So ist das. Genau, und andere sind zeitlos.
Zeitlos, wie unser Podcast. Naja, nicht ganz. Der ist nicht ganz zeitlos.
Nee, der nicht, aber das habe ich auch nicht gemeint.
Gut, aber zeitlos ist ein super gutes Thema, weil wir haben heute einen ganz neuen Werbepartner, den wir hier begrüßen können. Und das Produkt ist quasi auch zeitlos, weil das ist ein Traditionsprodukt.
Jetzt hat er es verstanden.
Was wir heute bewerben. Ja, jetzt hast du es verstanden. Jetzt ist der Euro centweise gefallen, sage ich jetzt mal.
Ja, genau.
Ich habe es quasi fallen gehört.
Der Euro Cent.
Der Euro Cent, genau. Wir begrüßen heute zum ersten Mal bei uns im kleinen Freunde-Radio die Firma iPalat oder das Produkt iPalat. Das unterstützt nämlich heute, nicht nur heute, sondern auch ein wenig weiter werden sie uns begleiten, aber zum ersten Mal unterstützen sie uns heute. Und ein paar Worte mehr zu iPalat im Laufe der heutigen Sendung.
Schön. Ja. Mhm. Schön. Nee, aber Cent, ja, war gut, dass du es zugesagt hast. Ich habe nämlich auch nochmal einen Retro-Podcast gehört, gehabt die Tage, und die hatten auch leichte Probleme mit D-Mark und Euro. Mhm. Weil wann kam der Euro? Ja, und wenn man über Retro-Themen spricht, war das wahrscheinlich alles vor dem Euro. Das war schon ganz witzig, ja. Für 25 Euro, nee, Mark. Und ja. So kann es gehen.
Ja, lang ist es her. Mhm.
Genau. Ja, so, wie sollen wir einsteigen? Soll ich vielleicht gerade mal ein bisschen was loslegen?
Leg du mal los.
Ich hatte was ganz Kleines.
Was ganz Kleines, okay.
Und zwar einmal, ich weiß nicht, ob wir im Podcast oder auch außerhalb des Podcasts drüber gesprochen hatten. Und zwar war ja angekündigt worden, dass es eine Neuauflage von den Fraggles geben soll bei Apple. Apple TV Plus. Ach, wie heißt das? Ich krieg das alles nicht mehr auseinandergehalten. Und jetzt ist es soweit. Sie haben jetzt einen Teaser vorgestellt dafür, und Fraggles ist ja immer noch eine meiner Lieblings-Kindheits, ja, auch wenn ich da ja schon 2-3 Jahre älter war, Kindheitsserien. Ja, ich kann mir die heute noch gut angucken. Und die Originalserie war ja bei Apple schon verfügbar, und im Januar soll es mit den Back to the Rock heißt es genau. Soll es jetzt losgehen, bin ich mal gespannt. Ich hoffe mal, es kann was, aber ich denke schon. Ja, also da, ich glaube, die können da eigentlich kaum was falsch machen. Von daher freue ich mich drauf. Bin mal gespannt. Also das wird wahrscheinlich auch nochmal so ein schöner Trip zurück in die Kindheit. Ja,
also ich habe oft festgestellt, wenn ich mir alte Serien aus der Kindheit angeschaut habe, also aktuell anschaue oder angeschaut habe, wie auch immer, dann merke ich, das hat als Kind sehr gut funktioniert, und die Erinnerungen an diese alten Serien sind meistens besser, als sie wirklich sind, oder wenn man sie sich heute anschaut. Also vieles funktioniert nicht mehr so.
Das ist stark abhängig von der Serie, aber ich glaube gerade, also für mich hat das eigentlich für Fraggles oder so ganz gut funktioniert, und für andere Serien auch. Gerade sagen wir mal, das war ja so ein, ja, es war ja im Prinzip Handpuppen, mit denen da gearbeitet wurde. Du hattest zwar auch ab und zu mal den Weg in ja, quasi die Menschenwelt, aber das war ja jetzt nicht der Hauptteil von Fraggles. Von daher denke ich mal, das hat eigentlich auch ganz gut gealtert. Wie gesagt, ob dann so die einzelnen Folgen noch so gut funktionieren, ist eine andere Frage. Deswegen bin ich mal ganz gespannt auf die Neuauflage jetzt. Auch gerade, wie sie das thematisch eventuell noch ansiedeln wollen oder ob sie da bestimmte Themen noch mit aufnehmen wollen. Ich hoffe mal, sie übertreiben es nicht, weil das kann auch sehr schnell nach hinten losgehen. Aber insgesamt, denke ich mal, ist Fraggles ganz gut gealtert. Von daher habe ich da auch eigentlich ganz gute Hoffnungen drauf, dass die Neuauflage da nicht viel verkehrt machen wird, ja, wenn überhaupt.
Ja, ich bin gespannt.
Genau. Und dann hatten wir in der Vergangenheit ja immer mal wieder über die Chipkrise gesprochen. Und da hat jetzt Foxconn im Interview auch gerade gesagt, dass sie davon ausgehen, dass uns das, oder Foxconn, ja, beziehungsweise generell die Branche, das noch verfolgen wird bis in das zweite Halbjahr nächstes Jahr auf jeden Fall mit rein. Was ich ganz interessant finde, weil es die ein oder andere deutsche Firma gibt, gerade im Automobilbereich, die davon ausgeht, ja, oder jetzt gerade auch groß mitgeteilt hat oder in Interviews dann auch gesagt hat oder bei einem, wie heißt Shareholder,
Investorenversammlung
oder gesagt hat, dass sie davon ausgehen, dass sich das Anfang nächsten Jahres entspannt, ja, wo wir auch schon gesagt haben, das ein oder andere, beziehungsweise der ein oder andere aus der und der Lieferkette, ja, gibt die und die Prognosen ab und das wird ein bisschen länger dauern, deswegen bin ja sehr schön, wenn da andere optimistisch sind, wobei man natürlich nicht reingucken kann, ja, was haben sie an Land oder wo kriegen sie was, woher, welche Vereinbarungen haben sie da jetzt abgeschlossen, ja, wenn es ja wirklich so ist, ist es ja schön für die Einzelnen, wobei, wie gesagt, ich sehe das jetzt nicht unbedingt, ja, von dem Ganzen, was man liest, und was man so im Netz an Beiträgen, gerade aus der, sagen wir mal, aus dem asiatischen Raum halt alles lesen kann, welche gerade auch Chip- und Halbleiterhersteller da welche Prognosen jetzt abgeben, beziehungsweise wie da die Kapazitäten momentan sind, wie die Auslastungen sind und wie sich die Preise entwickeln, weiß ich jetzt nicht, inwieweit man da eine entspanntere Lage sieht für Anfang nächsten Jahres oder fürs erste Quartal. Ja, wie gesagt,
das sehe ich auch noch nicht. Also das wird vielleicht in einigen Teilbereichen sich etwas entspannen, aber so die Gesamtsituation wird weiterhin so problematisch bleiben und da werden wir sicherlich noch bis Ende des nächsten Jahres damit zu tun haben. Also das ist meine Meinung. Es gibt ja sogar Analysten, die sagen bis 2025 mit Sicherheit. Also da gibt es ja wirklich sehr viele Optimisten oder auch Pessimisten, wie man es ausdrücken mag. Also das ist alles möglich. Ich meine, Tesla hat angefangen, USB-Ports rauszulassen oder nicht mehr zu verbauen in ihren aktuellen Fahrzeugen, weil halt USB-Ports oder besser gesagt die Ansteuerungsplatinen inklusive der Anschlussports fehlen. Das Gleiche.
Das ist echt unglaublich. Wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, BMW, glaube ich, das letzte Mal in der Folge mit den Displays. Wo ich ja auch das komplett falsch verstanden hatte beim ersten Mal lesen, alleine der Überschrift, wo ich gedacht habe, wie, die nehmen die Displays ganz raus, aber da ging es um die Touch-Funktion im Display. Deswegen, es geht, und das andere Hersteller hatten ja auch schon, ja, nicht Ähnliches angekündigt, aber gerade zu Anfang von Corona ja auch schon gesagt, Ausstattungsmerkmale von Fahrzeugen werden angepasst, etc. Und man hört das, wie gesagt, bei Krieg der Nachrichten, ja, ständig, ja, aktuell auch wieder. Von daher, ja, wie gesagt, schön für denjenigen, wenn es sich wirklich entspannen sollte oder die den Einkauf so weit im Griff haben, dass sie da entsprechend Kontingent halt sichern konnten für sich. Ist ja schön, aber ich denke mal, das war vielleicht doch ein bisschen zu optimistisch.
Ich habe ja gerade ein aktuelles Beispiel. Bei meinem Fahrzeug gab es eine Rückrufaktion für die Standheizung. Und das musste jetzt schnellstmöglich reguliert werden, weil das ein bestimmtes Datum war, wo das in einem Zeitraum, wo es realisiert werden musste. Und ich habe das Fahrzeug abgegeben. Jo, sollte angeblich als einen Tag dauern. Einen Leihwagen bekommen, alles toll, alles super. Und dann haben sie gesagt, ja, da gibt's ein Problem. Uns fehlen die Halterungen vom Hersteller für die Standheizung im Motorraum. Ja, und jetzt ist es so weit gekommen, dass der Hersteller in einer kleinen Serie die Halterungen im 3D-Drucker produziert, weil sie halt vom Zulieferer nicht genügend Halterungen bekommen. Und jetzt produzieren sie in einer kleinen Serie diese Halterung für die Standheizung.
Solange man das ja so noch machen kann, würde mich mal interessieren, aus welchem Material und welchem Drucker die arbeiten.
Ja gut, die werden da wahrscheinlich kein kein Heimdrucker haben sozusagen oder kein Hobbydrucker. Das wird schon was Vernünftiges sein, da gehe ich mal von aus. Ne?
Das hoffe ich doch mal. Wobei, man darf das nicht unterschätzen, was man heutzutage alles zu Hause
anfertigen
kann. Du kriegst ja mittlerweile sogar, ja okay, aktuell noch für vergleichsweise viel Geld, aber du kriegst ja schon Metalldrucker, ja, zu kaufen. Wobei, ich will nicht wissen, wie aktuell die Lieferzeiten sind. Wahrscheinlich kriegst du die auch nicht von heute auf morgen. Aber das kriegst du. Du Keramik habe ich zuletzt was gelesen. Das fand ich auch sehr interessant. Und auch nicht gerade ungefährlich, ja, wenn man mal guckt, was man da mittlerweile alles drucken kann. Früher war ja teilweise gerade Metallteile in bestimmten Druckeranwendungen noch so ein Ding, wo du sagtest, okay, du kannst alles aus Kunststoff drucken und dieses eine Teil musst du gucken, wie du rankommst. Mittlerweile kannst du es auch noch selbst drucken. Auch ein schwieriges Thema, was uns, denke ich mal, die nächsten Jahre da noch ein bisschen verfolgen wird. Der ganze Bereich, wie nennt sich es jetzt, dieses Homeprinting von Schusswaffen, ja, und sowas. Muss man auch aufpassen. Bin mal gespannt, was da noch reguliert wird. Wir hatten ja vor, wie lange ist das jetzt her mit Kopierern und Geldscheinen, dass das umgesetzt wurde, dass das nicht mehr kopierbar ist, dass die Technik da einen Riegel vorschiebt, ja, wenn du einen Geldschein aufs Glas legst. Ich denke mal, sowas wird uns auf jeden Fall auch noch, oder wird auch noch kommen für 3D-Drucker. Ja.
Ja, davon ist auszugehen.
Weil momentan ist es auch noch ein sehr unregulierter Markt. Ja. Von daher denke ich mal, da wird auch noch was kommen. Und wo waren wir jetzt eigentlich bei? Ach, bei Chipkrise waren wir. wie gesagt, selbst im 3D-Druckerbereich hast du teilweise oder im Moment Modelle, die kriegst du auch nur mit langer Lieferzeit. Von daher.
Ja, es ist ja nicht nur die Chipkrise, es sind ja auch, wie gesagt, andere Dinge, die, wie gesagt, diese passive Halterung für die Standheizung, wie gesagt, das ist ja schon ein Problem der Zeit. Ne? Oder ich hatte letztens mit einem Bekannten gesprochen, der ist im Folienbereich, also der macht Autofolierungen und der sagt, dass im Moment gewisse Farben, die absolut vergriffen sind, wo auch im Moment enorme Lieferschwierigkeiten entstanden sind, was er vor zig Jahren oder vor ein paar Monaten noch gar nicht kannte, dass es im Autofolierungsbereich Probleme gibt. Also da war alles in vernünftiger Stückzahl oder vernünftiger Menge verfügbar.
Ja, und das muss ja noch nicht mal die Folie sein, beziehungsweise unbedingt der Farbstoff, der benötigt wird für die Folie. Ja, zum Einfärben oder zum Bedrucken. Das kann auch durchaus der Träger sein, auf dem die Folie später draufkommt. Von daher, das ist gerade Papiermarkt ist momentan auch ein sehr schwieriges Thema. Ja. Wenn man mal guckt, wie die Einkaufspreise explodiert sind für Recyclingpapier, muss man sich auch mal vorstellen. Ja.
Ja,
das zieht sich durch alles im Moment durch, ja. Das ist unglaublich, ja.
Ja.
Gut, aber genug dazu. Sollte ja eigentlich ein kleines Thema werden. Haben wir auch schon wieder so lange drüber gesprochen. Und werden wahrscheinlich mindestens mal das kommende Jahr noch drüber sprechen.
Davon ist auszugehen.
Leider. Mhm.
Gut, ich habe noch ein kleines Follow-up-Thema. Wir hatten in der letzten Sendung über das umgebaute iPhone 10 gesprochen. Das wurde ja auf USB-C umgebaut. Und zum damaligen Zeitpunkt lag die Auktion so über 100.000 Euro. Das wurde jetzt nicht ganz erreicht. Man geht davon aus, dass einige Käufer abgesprungen sind. Wahrscheinlich sind die Auflagen den potenziellen Käufern zu heftig gewesen, dass sie dann halt gesagt haben, okay, machen wir jetzt mal nicht.
Oder vielleicht war ein Spaßbieter mit bei.
Ja, war auch ein Spaßbieter dabei, obwohl bei sowas macht man eigentlich keine Späße, sage ich jetzt mal.
Ja, solange der rechtzeitig noch den Absprung nicht verpasst.
Ja, das ist richtig, aber das wäre mir auch zu heiß, jetzt einfach mal aus Spaß
bei den
zu bieten.
Summen, bei den Summen, da musst du dir schon 10 weckerstellen.
Ja, mindestens. Zumindest wurde das iPhone jetzt trotzdem verkauft, zwar nicht für 100.000 Euro, sondern für 86.000 US-Dollar. Das ist auch noch ein extrem guter Preis.
War das
Preis.
Nicht irgendwie 86.000 und ein Dollar?
Ja, genau, und ein Dollar. Ja. Den habe ich jetzt mal unterschlagen,
Da geht typische eBay-Gebote,
ja. Ja. Aber ich denke trotzdem für den Verkäufer ein sehr angenehmer Preis, der dort erzielt worden ist.
Ja, mich würde mal interessieren, was der Käufer jetzt damit macht. Weil du sollst es ja nicht normal benutzen, du sollst nicht auseinandernehmen, ja, du sollst nicht updaten. Im Prinzip ist es ja eigentlich auch nur ein Briefbeschwerer.
Das ist mehr oder weniger wertlos, ja. Ja, aber okay.
Ja.
Was soll's, ist nicht unser Problem.
Einem war es, dem Käufer war es das auf jeden Fall wert.
Das hoffe ich doch. Ja. Nicht, dass er das Kleingedruckte nicht gelesen hat. Ja. Ja, das wird sich dann so zeigen. Gut. Die zweite Kurzmeldung ist, dass Apple die Homeoffice-Situation verlängert. Die hatten es ja im letzten Jahr schon mal auf Anfang Januar geschoben. Jetzt haben sie es auf mindestens Anfang Februar geschoben. Und wenn ich mir das so anschaue, naja, das wird sich wahrscheinlich nochmal verlängern. Davon ist auszugehen.
Ja, muss man mal gucken. In Amerika, ja, kommt halt immer auf den Bundesstaat drauf an, aber da sind ja teilweise die Zahlen ein bisschen rückläufig oder stabil, ja, haben sich eingependelt. Da passt ja auch eine ganz andere News, eine andere News, ja, passt da noch ganz dazu. Und zwar hat Apple ja angekündigt, dass die Maskenpflicht in einigen Stores in den Staaten jetzt wegfällt, also für Besucher. Für Kunden. Allerdings bleibt die Maskenpflicht für die Angestellten in den Stores, wo die Maskenpflicht für Besucher wegfällt, noch erhalten. Also die müssen Masken tragen. Ist halt die Frage. Ich weiß jetzt nicht genau, in welchen Staaten oder wie die Zahlen da aussieht, aber Apple hat auch nur gesagt, da halt die Impfquoten ganz gut sind in den Staaten und die Neuinfektionen anscheinend rückläufig. Ja, wäre es halt möglich, in den Stores die Maskenpflicht für Kunden abzuschaffen. Boah.
Mhm.
Ich würde sagen, ist stark abhängig davon, wie groß ist der Store und wie viele Leute dürfen gleichzeitig rein. Ist ja auch immer die Frage, ob es da noch andere Regeln gibt. Ja, davon hatte ich jetzt leider in dem Artikel nichts gelesen. Aber wird mittlerweile, denke ich mal, doch auch zu einem... Ja, oder fühlt sich irgendwie nicht so richtig an. Ja, ich glaube, wir haben mittlerweile einen Punkt erreicht, wo die gerade für uns ja auch die Maske beim Shoppen oder beim Einkaufen, was habe ich jetzt groß geshoppt oder war ich shoppen die letzten Monate eigentlich so gut wie gar nicht, ja. Aber beim Einkaufen ist es ja ein normales Bild geworden, dass halt jeder mit Maske rumläuft. Von daher wäre es, glaube ich, eher ungewohnt, wenn man jetzt wieder alle Leute irgendwo in geschlossenen Räumen ohne Maske sehen würde. Ja.
Ich glaube, wenn ich jetzt auch die Maske nicht tragen müsste und es irgendwann mal wieder nicht mehr, keine Maskenpflicht mehr geben würde, jetzt im Lebensmittelladen oder sonst wo, dann wäre es auch sehr ungewohnt, wenn man sie halt nicht mehr trägt. Ich glaube, es würde mir dann wieder schwerfallen, keine Maske zu tragen. Also, weil man sich schon so dran gewöhnt hat.
Ja, wie gesagt, gerade beim Einkaufen oder so. Draußen jetzt eher nicht, auch wenn du auf dem Weg zum Laden oder auf dem Parkplatz rumrennst, bist du ja in der Regel auch ohne Maske unterwegs, zumindest mal ich, wenn ich gerade irgendwie 20 Leute um mich rumstehen oder so. Aber im Laden ist es doch, wie gesagt, müssen wir mal gucken, wie das dann so ist. Ja? Ob dann, wie in dem Werbespot mit der wiedergewonnenen Freiheit, dann alle Hemmungen fallen und man über sich herfällt, keine Ahnung, ja. es ist schon erstaunlich, wie sich das halt in der Zeit jetzt so entwickelt hat, ja.
Ja, ja.
Auch wenn Leute mal aus Versehen irgendwie mit der Maske unter dem Kinn oder über dem Ohr hängend reingehen und dann so, oh ja, hallo, ja. Und dann, ja.
Ja, erstaunlich, wie die Welt sich innerhalb von 18 oder 19 Monaten ändern kann. Ne? Das ist Wahnsinn.
Wie es jetzt gerade sich wieder entwickelt, aber das Fass machen wir nicht auf.
Nein,
das Fass machen wir nicht auf, ja.
Lieber nicht.
Genau, so viel dazu. Wie gesagt, hat mich ein bisschen gewundert, dass gerade auch Apple da jetzt gesagt hat, wir lassen das mal.
Mm.
Aber, ja. Ich denke mal, auch gerade in Amerika und je nach Bundesstaat ist es da ja auch ein sehr, sehr, sehr schwieriges Thema.
Ja,
Wenn es die
auf
Zahlen ja
jeden
wirklich
Fall.
zulassen, warum nicht, ja?
Gut, aber wo wir gerade bei Apple Stores waren, können wir auch gleich weitermachen. Das passt ganz gut, das Anschlussthema. Der zweite Apple Store in Berlin wird demnächst eröffnen. Apple hat da noch keine konkrete Zahl genannt oder noch kein konkretes Eröffnungsdatum genannt. Man kann davon ausgehen, dass das wahrscheinlich noch im Dezember passieren wird, dass sie vorhaben, das Weihnachtsgeschäft noch mitzunehmen. Aber jedenfalls ist es jetzt offiziell, Apple hat das bestätigt. Es wurde ja im Vorfeld schon spekuliert, dass in der Rosenthaler Straße in Berlin-Mitte der Shop entstehen wird. Oder mittlerweile ist es ja raus, er ist dort ja auch entstanden. Es war ja nur eine Frage der Zeit, dass das auch Apple offiziell bestätigt. Und die ganzen Gerüchte haben sich halt bewahrheitet, dass auch die Rosenthaler Straße der Standort ist. Ja, das ist jetzt der 16. Store in Deutschland und der zweite Store in Berlin. Ja, sehr schön.
Ja, da fällt mir ein, ich würde auch gerne mal wieder nach Berlin.
Ach ja.
Wir haben zuletzt gerade mal wieder über Städte gesprochen, wo man gerne mal wieder hin will, ja. Und ich war ja schon Jahre nicht mehr in Berlin. Und das wird mich mal wirklich wieder reizen. Klar, aktuell auch wieder ein bisschen schwierig wegen Corona. Aber sobald sich das, ich hoffe mal nächstes Jahr, dass sich da eine Möglichkeit ergibt, ich würde wirklich gerne mal wieder nach Berlin, ja. Also nicht wegen dem neuen Apple Store, aber generell, ja, alle Berlin. Oh, ich war schon so lange nicht mehr in Berlin.
Ja, also Berlin ist jetzt für mich jetzt nicht so die Stadt, die mich reizt. Also ich finde Hamburg jetzt im direkten Vergleich angenehmer, aber das ist auch eine
Hamburg,
Geschmackssache.
ja, ist auch so eine Stadt, da würde ich gerne wieder hin, aber ich war in Hamburg vor ein paar Jahren erst. Und wie gesagt, Berlin wesentlich länger schon nicht mehr. Und wie wir letztes, nee, wann, aber stopp, wir haben ja Oktober, November, wir haben November,
November, November.
wir haben November, ja. Wir waren, stimmt, dieses Jahr waren wir ja so 80 Kilometer südlich von Berlin und ich hatte noch überlegt, machst du da nochmal einen Abstecher? Aber wir hatten dann auch keine Zeit und wollten nach Hause und mit Corona, ja, deswegen, das war auch so ein Thema dann wieder, wo wir gesagt haben, nee, das machen wir, wenn sich die ganze Lage entspannt. Danach sieht es ja momentan leider nicht aus, deswegen bin ich so am Überlegen, nächstes Jahr vielleicht, aber da muss man halt auch mal gucken, wie sich das alles noch alle nicht Corona entwickelt, sondern generell auch mit der Zeit und Job etc., wie sich das alles entwickelt, muss man mal einfach gucken. Aber Berlin ist so ganz oben. Alle in Deutschland auf der Liste, wo ich gerne mal wieder hin will. Es gibt noch ein paar andere Städte im näheren Ausland, sagen wir mal, aber da ist ja momentan alles mit äußerster Vorsicht zu genießen, ja, weil nachher kommst du nicht mehr nach Hause. Beziehungsweise Quarantäne und so ein Kram. Den
Ja.
Schuh will ich mir definitiv nicht anziehen. Da bin ich nicht bereit. Genauso, was du jetzt auch wieder gehört hast, mit Skisaison eröffnet hier und da und die Leute, ja, die alle Skiurlaub machen wollen. Ja, macht's, ja. Ich würde mir den Skischuh nicht anziehen, weil ich hätte, wie gesagt, keinen Bock. Ich komme nach Hause und muss in Quarantäne. Ja.
Im wahrsten Sinne des Wortes, den Skischuh. Ja.
Genau, ja. Da hätte
Ja,
ich
es gibt
keinen Bock
Dinge,
drauf.
die muss man jetzt nicht unbedingt machen und tun. Also das
Das will
sollte man
jeder,
doch
wie er will,
unterlassen. Ja, jeder wie er
aber
will, ja,
ich
klar.
ziehe mir diesen Schuh, wie gesagt, nicht an.
Naja, ob was heißt, jeder wie er will. Ich meine, man hat ja auch eine Gesamtverantwortung. Man ist
Ja,
ja jetzt nicht nur alleine auf
wie
der
gesagt,
Welt,
ich
ne?
gehe halt,
Das.
davon, nein, das nicht, aber ich gehe davon aus, dass es jeder verantwortlich und
Ja.
vernünftig halt macht.
Du bist halt optimistisch.
Ja, du darfst es halt auch nie verlieren. Klar gibt es
Ja.
immer mal wieder den einen oder anderen Idioten, ja, das hast du ja überall. Das lässt sich auch nicht ausschließen oder unterbinden, klar. Aber zum Großteil bin ich
Ja.
guter Hoffnung, sagen wir mal so.
Naja, gut, wenn ich
Die
mir so ein paar
Zahlen, ja.
Spezialfälle anschaue, Karneval in Köln, etc. pp.,
Ja, okay, das war zu
dann,
erwarten.
ja, aber dann
Das war zu
verliere ich
erwarten.
doch
Den
die
Glauben,
Hoffnung,
oder die
den Glauben
Hoffnung.
an die Menschheit oder die Hoffnung ganz, ganz stark. Ja.
Ja. Ich habe es noch nicht verloren.
Okay,
Ab und zu fragt
gut.
man sich dann, sind manche dann wirklich so blöd? Aber das trifft ja auf so viele Themen zu. Das trifft
Ja.
ja auf so viele Themen zu, ja, von daher. Ja,
Naja,
gut.
gut.
Das war der Berliner Apple Store. Ja,
Das war der Berliner Apple
ich bin ja
Store.
froh, dass wir hier in der Region auch zwei haben. Da muss ich zwar, oder bin ich zwar auch ein bisschen unterwegs, aber das würde ich immer noch zur erweiterten Region zählen. Von daher, wie gesagt, bin ich ganz froh drum. Vor allem über die sehr guten Parkmöglichkeiten vor Ort. Bei dem einen im MTZ, ja, da kannst du wirklich nicht meckern. Ja. Von daher, also ein Apple Store in der Nähe ist schon was Feines, auch wenn ich seit Corona da nicht mehr war. Das muss man ja auch sagen. Ja.
Ja. Ja, das ist bei mir auch schon sehr, sehr,
Ja.
sehr lange
Aber
her.
es ist ja trotzdem schön, dass man einen hat, ja.
Ja, so ist es.
Ja.
Gut.
So.
Und schön, dass man einen hat. Das könnte man auch sagen, wenn man sich die Safari Technology Preview runterlädt, weil
Jetzt mit
dann
mehr Herz.
jetzt mit mehr Herz und Verstand. Ach nee, das war was anderes. Ja. Weil dann kann man nämlich die 120 Hertz auch komplett auskosten, weil es ist ja offiziell nicht möglich, oder bisher war es offiziell nicht möglich, 120 Hertz in Safari zu nutzen oder die 120 Hertz Technologie in Safari nutzen zu können. Fällt mir eine kleine Anekdote ein. Gab es einen YouTuber, gar nicht mal so klein, relativ groß, ein deutscher YouTuber, der packt sein neues M1 MacBook Pro aus. Mit Pro Max, nicht mit Pro Max, sondern mit Max-Prozessor und macht so den ersten, klappt das Ding auf und lässt so den Installationsprozess durchlaufen und startet dann Safari und scrollt dann durch. Wow, sagt er, diese 120 Hertz, die sieht man ja sofort, das ist ja ein Erlebnis. Ja, du Schlaumeier, dachte ich nur, das Ding unterstützt gar nicht 120 Hertz.
Ja.
Also jedenfalls nicht der Browser, also ja, da hat er mal wieder seine Kompetenz bewiesen, sagen wir es mal so. Na jedenfalls die neue Technology Preview erlaubt es halt auch, dass man Safari, also die oder die Technology Preview parallel zu dem Standard Browser laufen lässt und somit kann man das ohne Risiko austesten und ja direkt bei Apple runterladen. Wir verlinken die Seite in den Shownotes.
Ja, about time, sage ich da mal.
Jo. Das ist so eine Frage der Zeit, dass das dann
Ja, aber
auch in die.
ist schon ein bisschen peinlich, oder? Du schiebst da dein neues Gerät mit dem OS und dann kann Safari oder unterstützt das nicht? Ja, das.
Naja, die Zeiten von Snow Leopard sind schon lange vorbei. Also stabilitätstechnisch.
Da habe ich zuletzt jemanden gehört, der gesagt hat, Monterey wäre ja auch mehr so das Snow Leopard.
Naja.
Unter den, also das aktuelle Snow Leopard, wo ich dann auch nur so kurz mal überlegt habe,
Das sehe ich jetzt nicht so.
Nur weil es vielleicht von neuen Features her oder so jetzt nicht so viel oder so viel Flashy-Zeugs gebracht hat, ist es nicht zwangsläufig ein Snow Leopard. Es würde mich freuen. Ja, wenn ich Monterey dann auspacke demnächst es dann einfach so gut funktionieren würde. Ja. Aber das
Ja,
muss
aber
ich dann erstmal beweisen, wobei auf dem frisch installierten System.
ich glaube, die Zeiten von Snow Leopard, die sind lange vorbei. Also jetzt nicht, also jetzt metaphorisch gesprochen von dieser Stabilität, die Snow Leopard hat oder hatte letztendlich, die sind lange vorbei. Dieses Qualitätslevel wird Apple wahrscheinlich in naher Zukunft nicht mehr erreichen. Das ist meine Meinung. Und ich glaube, das Problem ist auch, dass sie jedes Jahr eine neue Version
Das,
rausbringen.
ja, das ist halt auch so ein Ding, ja, dass sie sich da committed haben, jedes Jahr halt so einen großen
Ja.
Release halt zu machen, ja.
Also
Wobei, wenn sie da
ich.
jetzt wirklich angefangen hätten, so TikTok zu machen, du hast hier dieses Jahr wirklich hier flashy alles neu und im nächsten Jahr machst du zwar auch wieder ein großes Release, aber der kümmert sich darum, dass hauptsächlich, dass halt wirklich, wie gesagt, dass es wirklich so ein Snow Leopard wäre. Oder ein Snow Monterey, ja. Du kannst von mir aus ja einen neuen Namen geben, ist ja kein Thema. Aber dass du dann wirklich sagst, in diesem Jahr haben wir halt sehr viel einfach gefixt. Es kommt vielleicht auch ein schönes oder zwei schöne große neue Features dazu, ja, die du dann wieder fixt bis zum nächsten OS-Release. Aber dass du da halt wirklich so TikTok einfach machst, ja.
Ja, so eine Art Service-Pack, wie es früher bei Windows der Fall war, genau. Oder so ein Service-Release, wie man es auch nennt, wo es wirklich nicht um den ganzen Feature-Fuck geht auf gut Deutsch, sondern um Stabilitäts-Updates oder das,
genau,
um
das System zu stabilisieren. Genau, wo es nicht wirklich darum geht, du hast einen neuen großen Punkt-Release, weil es halt ein neues Jahr ist. Sondern du kannst den von mir aus auch machen, ja, packst ein paar andere schöne neue Hintergründe rein, was auch immer. Ja, aber dass du da wirklich guckst, dass das System einfach rund geprügelt wird, ja. Und ich glaube, da hätte auch keiner was gegen.
Nein, nein.
Und das, wir kennen es ja eigentlich auch gerade in der Hardware oder ja, iOS jetzt auch nicht unbedingt, aber gerade Apple ist ja kein Unbekannter, was so Jahre betrifft. Gerade mit den iPhone-Updates hast du ja auch dein S-Jahr gehabt, was ja im Prinzip auch hier so das Verbessern der abgehangenen Hardware betrifft, ja. Warum sollte man das nicht auch bei OS-Releases wieder einführen? Oder jetzt einführen?
Da bin ich ganz deiner Meinung, ja. So ist es.
Wenn es nichts zu verbessern gibt, umso besser. Ja, dann macht es eben noch runder. Dann läuft es eben doppelt rund.
Ich glaube, den Kunden wäre viel mehr damit geholfen, wenn das System stabiler, vielleicht auch performanter, im Endeffekt etwas runder laufen würde, als jetzt irgendwelche neuen Features da anzubauen. Das würde der Kunde wahrscheinlich viel positiver wahrnehmen oder viel oder im Alltag viel eher wahrnehmen als jetzt irgendwelche Features. Das ist meine Meinung.
Ja. Ja, man kann auch träumen.
Ja, mal sehen. Apple hört ja immer mehr auf ihre Kunden angeblich.
Ja, vor allem auf uns.
Auf uns bestimmt.
Wir sind der deutschsprachige Podcast mit mit Riesensteinen im Brett von Apple.
Ja, bestimmt. Ja, ja. Ich meine, es gibt natürlich auch negative Steine und es gibt positive Steine, ne?
Ja, okay. Also es gibt ja nur Steine im Prinzip.
Naja, gut.
Es gibt positiv oder negativ.
Es gibt Rollsplit und es gibt Granit, ne? Also
das ist im Prinzip alles Stein.
Alles Stein, ja, ja, aber innerhalb der Steine gibt es natürlich
Steine.
Qualitätsunterschiede.
Runde, eckige.
Ja. Gut. Dann haben wir das mit dem Technology Preview auch mal fallen lassen. Ich denke, das werden sich einige installieren, um wirklich mal zu schauen, was die 120 Hertz in Safari so anrichten, positiv ausgedrückt.
Also ich würde mir auf jeden Fall auf mein neues Gerät mal draufhauen. Alleine, um zu gucken, also wenn ich MacBook Pro hätte, wie gesagt. Neue Generation.
Dazu musst du natürlich erstmal bestellen.
Ja, würde ich es halt draufhauen, alleine mal zu gucken, wie es ist. Ob es mein Standardbrowser werden würde, ja, schwierig, ja. Man hat sich mittlerweile so an Chrome gewöhnt, ja, und da auch seine Erweiterungen gefunden, die man halt gerne und oft benutzt. Es ist halt auch die Frage, inwieweit mittlerweile das alles gefixt ist. Wir hatten ja in der Vergangenheit auch schon drüber gesprochen, gerade auf den MacBooks, wie es da mit dem Stromverbrauch aussieht, wenn du halt Chrome benutzt. Da kam mir der eine oder andere Fix halt raus. Das müsste man sich dann nochmal genau angucken, ja. Weil du willst ja auf deinem mobilen Gerät möglichst lange auch was von deinem Akku haben. Gerade auch beim 16er, was ja, wenn du unterwegs auch wirklich arbeitest und da die Hardware ja auch ausnutzt, willst du ja dann auch nicht unbedingt was im Einsatz haben, was dann vielleicht unnötigerweise den Akku leer frisst. Ja. Deswegen müsste man sich dann nochmal genau angucken, inwieweit Chrome, wenn man halt viel draußen am Arbeiten ist, dann auch Sinn macht. Aber alleine zum Gucken, ja, 120 Hertz, würde ich mir Safari definitiv auf jeden Fall die Preview installieren.
Ja, auf jeden Fall. Aber wo wir gerade beim Thema Speicher sind, da gibt es nämlich auch einen kleinen Workaround sozusagen. Also Monterey hat ja das Problem, dass einige verschiedene Programme extrem viel Speicher schlucken, mehr als sie vorher geschluckt haben. Das liegt an verschiedenen Dingen, die man jetzt so langsam rausfindet, woran es liegen könnte. Ganz genau hat man den Fehler noch nicht gefunden, aber es zeigt sich unter einigen Programmen eine Verbesserung, wenn man zum Beispiel den Mauszeiger wieder auf die Standardeinstellung zurücksetzt. Das heißt, man hat ja unter Monterey im Moment erweiterte Konfigurationsmöglichkeiten für den Mauszeiger. Farbe, Rahmenfarbe, Füllfarbe etc. Das findet man unter den Punkt Bedienungshilfen. Das konnte man vorher bei den vorherigen Versionen auch schon anpassen, aber jetzt nicht so extrem wie unter Monterey. Unter Monterey hat man halt, wie gesagt, noch viel mehr Optionen zur Verfügung, was jetzt wohl die Probleme hervorgerufen hat, dass einige Programme, unter anderem auch Firefox, extrem viel Arbeitsspeicher benutzt hat. Da kann so ein Tab teilweise 1,2 Gigabyte RAM verballern und das ist ja nun, kann durchaus ein großes Problem sein. Und wenn man den Mauszeiger auf Standard zurücksetzt, ist es teilweise besser geworden mit den Speicherproblemen. Aber ob das jetzt der einzige Workaround ist oder ob das jetzt der einzige Ursprung der Probleme ist, ist fraglich. Ja.
Aber warum sollte meine Mauszeigereinstellung in Memory Leak? Das verstehe ich nicht ganz. Ja.
Ich auch nicht, aber das gab es dementsprechend auf verschiedenen Blogs zu lesen.
Ich hatte heute Morgen gerade was zu dem Thema gelesen und habe dann gedacht, okay. Vor allem, es hat sich halt nicht irgendwie auf ein Programm oder auf eine Anwendung zurückführen lassen, was die Sache ja immer ein bisschen schwierig macht, dann den Fehler zu finden. Aber so wie es sich für mich heute Morgen beim Überfliegen des Artikels dargestellt hat, ist es ja anscheinend wirklich ein Problem von Monterey.
Ja, das ist ein Monterey-Problem.
Nicht von einer spezifischen Anwendung, die halt unter Monterey irgendwo ein Leak dann hatte.
Ja, ja, aber wie gesagt, es betrifft ja nicht alle Anwendungen, es betrifft vereinzelt einige Anwendungen. Ich habe jetzt Firefox nur mal exemplarisch genannt, weil das definitiv, weil der Browser definitiv betroffen ist davon. Ne? Das ist schon krass. Auf der einen Seite freue ich mich auf mein neues MacBook Pro, auf der anderen Seite habe ich auch so ein bisschen, na, ich will jetzt nicht sagen Angst, aber so ein bisschen Respekt vor Monterey, wenn man diese ganzen Bugs gerade so durchgeht, was da so im Moment an Bugs unterwegs ist, das ist ja schon nicht ohne. Ne?
Ja, deswegen muss man halt dann dran schrauben. Ja.
Da muss man dran schrauben. Oder besser gesagt, Apple muss dran schrauben, was sie auch teilweise schon kräftig tun. Es gab ja in den letzten Tagen schon ein paar Updates für Monterey.
Genau.
So. Gut, aber ich glaube, wir sind so ungefähr in der Mitte der heutigen Sendung angelangt. Oder
könnte sein.
Es könnte sein, dass es die Mitte der Sendung ist. Mal schauen, wie sich das noch weiterentwickelt. Und ich denke, es ist Zeit, dass wir mal über unseren neuen Werbepartner sprechen, den wir an Bord haben. Und der wird uns auch noch ein paar Tage begleiten. Darüber freue ich mich ganz besonders. Wir haben nämlich die Firma iPalat an Bord. Und für viele unserer Hörerinnen und Hörer ist iPalat wahrscheinlich eine ganz normale Halspastille. Für mich ist iPalat viel, viel mehr. Mir hat iPalat in den letzten Jahren ein großes Stück Lebensqualität zurückgebracht. Jetzt werden sich einige Hörer fragen, Lebensqualität, das klingt jetzt ein bisschen übertrieben. Für mich ist es nicht übertrieben, weil ich leide seit meiner Kindheit unter, ich würde sagen, chronischer Mundtrockenheit. Das ist situationsbedingt. Das heißt, diese Situation kann ausgelöst werden durch extremen Stress, durch Aufregung, durch Nervosität, Prüfungsangst. Ganz früher war es halt schlimm, wenn irgendwie eine Klassenarbeit angestanden ist und ich wusste, da bin ich jetzt nicht so gut drauf vorbereitet oder bin ich jetzt vielleicht ein bisschen unsicher, dann habe ich da extreme Mundtrockenheit bekommen. Und das klingt jetzt, Mundtrockenheit, das hat ja jeder mal, der eine öfter, der eine weniger oft. Bei mir gibt es da aber verschiedene Eskalationsstufen. Das bedeutet, so die normale Standard-Mundtrockenheit, die kann ich ganz gut ignorieren oder damit komme ich ganz gut klar. Da brauche ich auch keine Hilfsmittel zu. Das ist also relativ gut im Griff bei mir, das Ganze. Aber wenn es dann ganz heftig wird, dann kombiniert sich das Ganze mit Hustenreiz und mit einer ganz großen Eskalationsstufe, sage ich jetzt mal, dass ich mich dann richtig in eine Teufelsschleife hineinhuste sozusagen, bis hin, wenn es ganz schlimm ist, dass ich mich dann sogar übergeben muss. Also das ist dann so ein richtig heftig. Das hat sich in den letzten Jahren noch etwas reduziert, dass es so weit auch nicht mehr im Regelfall kommt, aber das war in der Vergangenheit so. Und es hat halt auch nichts geholfen. Das heißt, egal, was ich gemacht habe, was ich ausprobiert habe, ob ich jetzt irgendwie ein süßes Bonbon probiert habe oder ein Kaugummi ausprobiert habe oder was getrunken habe. Im Gegenteil, wenn ich was getrunken habe, hat sich das Ganze noch gesteigert. Das heißt, es war für ein paar Sekunden weg, die Mundtrockenheit, und dann war es wieder da. Also ich musste diese Situation, diese Stresssituation der Mundtrockenheit dann irgendwie aussitzen oder mich dann irgendwie versuchen zu beruhigen, dass ich darüber hinwegkomme. Bis ich dann schon vor zig Jahren einmal Ipalat ausprobiert habe, und das ist das einzige Mittel, was mir persönlich hilft und was die Schleimhäute wieder mit so viel Flüssigkeit versorgt oder den Mundraum wieder mit so viel Feuchtigkeit versorgt, dass ich wieder normal einsatzfähig bin sozusagen und aus dieser Teufelsschleife der Mundtrockenheit hinauskomme. Und wie gesagt, das einzige Mittel, was mir persönlich hilft. Das mag natürlich bei jedem anders sein. Jeder hat auch da eine ganz individuelle Mundschleimhaut, sage ich jetzt mal, oder Zusammensetzung, wie auch immer. Aber für mich persönlich ist Ipalat das Mittel der Wahl, und ich verlasse selten das Haus, ohne dass ich zumindest eine Packung Ipalat in Griffnähe habe. Und ich habe auch an strategischen Punkten, zum Beispiel im Auto etc., immer Ipalat stationiert oder griffbereit sozusagen, ja. Ist für mich ein sehr wichtiges Hilfsmittel geworden. Ne? Und diese Mundtrockenheit ist auch von der Seite der Ärzte nicht in den Griff zu bekommen, weil es ist einfach eine psychosomatische Reaktion des Körpers. Bei dem einen ist es Magenschmerzen oder Durchfall etc. Wenn man Stress hat oder wenn man aufgeregt ist oder wenn man eine Prüfungsangst hat oder wenn man Lampenfieber hat oder wie man es ausdrücken mag. Und bei mir ist es halt diese chronische Mundtrockenheit, die sich dann halt in verschiedenen Eskalationsstufen ausbreitet. Das ist das große Problem bei mir. Ja, da habe ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. So ist das. Deswegen verbinde ich mit Ipalat halt eine ganz, ganz große persönliche Geschichte. Ja, so ist das. Gut, und Ipalat wird uns noch ein wenig begleiten, und wir werden in den nächsten Folgen, in den nächsten Monaten noch ein wenig mehr über Ipalat erfahren. Und es ist sehr spannend, was alles so im Hintergrund passiert oder welche Firma hinter Ipalat steht. Da gibt es eine Menge drüber zu erzählen und auch eine Menge drüber zu berichten, was vielleicht die Masse unserer Hörer so noch nicht weiß. Es ist ein sehr spannendes Unternehmen und auch ein sehr spannendes Produkt. Das Produkt an sich ist sehr interessant, und wir denken, dass wir in Zukunft noch ein wenig mehr über Ipalat berichten können, was, wie gesagt, die Masse noch nicht so weiß und was über die traditionelle Werbeform so nicht transportiert werden kann. Tja, so ein paar Background-Infos, denke ich, ist doch ganz interessant. Tja, gut. Ich denke, das war's für den ersten Spot, und somit bedanken wir uns ganz recht herzlich für die freundliche und entspannte Unterstützung. Tja, dann machen wir mal weiter, oder? Mhm,
jawohl.
Gut.
Vielleicht, wo wir gerade hier, stopp, wir haben ja sowieso noch ein paar Mac-Themen, aber vielleicht werfe ich mich da kurz nochmal in den Ring rein. Das hätte eigentlich vorhin doch ganz gut vielleicht zu den Ja, wo wir über die Chipknappheit gesprochen haben, immer reingepasst. Ich hatte gerade noch mal, was heißt gerade, ich hatte jetzt die Tage noch mal einen Artikel gelesen. Wir hatten in der Vergangenheit ja auch schon wieder mal über den iMac gesprochen und wie, wann, wo eventuell mit neuen Geräten zu rechnen ist und wie das da eventuell mit den Prozessoren aussieht. Es gab ja zuletzt auch wieder Gerüchte hier mit M2 für den iMac etc. Und jetzt kam halt gerade ein Bericht wieder raus, wo relativ viele Punkte angesprochen wurden, was die Ausstattung des Geräts betrifft. Unter anderem die Größe auch nochmal vom Display. Und zwar jetzt ist wieder die Rede davon von 27 Zoll.
Mhm.
Ja, könnte sein. Ich hoffe trotzdem, dass das Gerät größer werden wird. Gerade auch im Vergleich zum 24er, 27er ist jetzt nicht so viel größer. Es ist allerdings da auch wieder die Rede davon, halt von Promotion etc., also 120 Hertz, was ja auch eine sehr schöne Sache wäre beim iMac. Es soll der M1 Pro und Max rein, so wie wir ihn momentan kennen von MacBook Pros. Von den Leistungsdaten, gerade mit den größeren GPU oder mit der höheren oder mit den mehr GPU-Kernen, denke ich mal, auch keine schlechte Lösung. Da hatten sich ja, wie gesagt, einige auch schon wieder den Nachfolger vom M1 erhofft bzw. vorgestellt. Ich denke mal, der M1 ist zu dem Zeitpunkt ein guter, abgehangener Chip, wo auch, denke ich mal, das, was hinten rausfällt in der Produktion, oder wo sich die Rate auch gerade von den höheren GPU-Zahlen, denke ich mal, so eingependelt hat, dass weniger Chips rausfallen, wo man halt vielleicht auch mal ein bisschen was abschalten muss, weil was defekt ist. Von daher könnte man da von der Standardausrüstung oder von dem Standardchip, denke ich mal, auch in den Stückzahlen auf vielleicht höhere GPU-Zahlen gehen. Von daher, ja, könnte das durchaus sein. Vor allem ist ja auch immer die Frage, wann wäre der M2 ready, beziehungsweise bei der aktuellen Chip-Situation wäre es da nicht sowieso besser, ja, bei dem, was man momentan produziert, zu bleiben und nicht versuchen, parallel noch was anderes aufzubauen. Gerade für ein Gerät, was ja im Prinzip vom Innenleben her auch ein MacBook Pro wäre, nur halt als All-in-One dann im Prinzip. Ja.
Mhm.
Von daher denke ich mal, würde dann M1 Pro Max durchaus Sinn machen in dem Gerät. Genau, Anfang nächsten Jahres ist jetzt momentan die Rede davon, was ja dann eigentlich auch wieder von einem, oder für den M1 sprechen würde als Chip. Wie gesagt, Displaygröße macht mir ein bisschen Bauchschmerzen.
Ja.
Wenn es ein 27er werden sollte, hätte ich eher die Fürchtung gehabt, dass sie beim alten Display bleiben. Wie gesagt, die Rede ist jetzt trotzdem von einem neuen oder gerade von der Mini-LED und 120 Hertz, ja, was ja dann doch wieder ein bisschen persönlich stimmen dürfte. Aber ich finde es dann mittlerweile 27 doch ein bisschen klein.
Ja, das hat mich auch gewundert, weil, wie gesagt, die letzten Monate waren eigentlich immer so die 30-Zoll-Geräte in der Gerüchteküche unterwegs.
Hm.
30 Zoll oder sogar 32 Zoll. Und mittlerweile ist man ja wieder komplett zurückgegangen. Und die meisten sagen, es wird nur ein 27 Zoll geben. Das ist ein bisschen verwirrend.
Also meine Hoffnung wäre nach wie vor 30.
Ja, das wäre schön.
Gerade nachdem ja das 21 ein halber ersetzt wurde durch das 24er, würde, denke ich mal, 30 durchaus Sinn machen. Gerade wenn man mal guckt, für welchen Zweck oder wie sich auch momentan im Privatumfeld die Monitorgrößen einfach entwickelt haben. 27 ist zwar nach wie vor auch gerade im WQHD-Bereich noch so die gängige Größe, aber das dürfte sich, denke ich mal, die kommenden Monate auch ändern, dass da der Trend eher zu 30 wahrscheinlich gehen wird. Ist natürlich auch stark abhängig davon, wie dann halt auch wieder die Chips verfügbar sind. Jetzt allerdings im GPU-Bereich, gerade Windows und Desktop, ist halt die Frage, inwieweit sich da die Preissituation vor allem halt wieder ein bisschen einpendeln wird. Je länger die Chips halt knapp verfügbar sind im Grafikkartenbereich und die Preise so hoch bleiben, ja, wird natürlich auch die, wird es länger dauern, bis sich da auch wieder mehr Power quasi im Anwender oder im Heimbereich halt durchgesetzt hat. Ja, macht vielleicht da auch die Adaption ein bisschen schwierig, was jetzt größere Displays und mehr Pixel betrifft. Trotzdem, gerade beim Mac, ja, der ja da unabhängig davon ist, wie sich die GPU, ja, Situation, was Verfügbarkeit und Preis betrifft, ja, bei Nvidia oder AMD, ja, mittlerweile frei sind, ja, oder unabhängig sind, würde ich mir da, wie gesagt, schon 30 Zoll eigentlich sehr gut vorstellen können. Muss man mal warten. Wenn es dann wirklich 27 werden sollte, muss man mal gucken, was oder wie es Apple dann verkaufen wird, ja. Also präsentieren wird und wie die Argumentation dann sein wird, weil, wie gesagt, wir sind eigentlich schon ausgegangen, dass das Display größer sein wird. Muss man dann mal abwarten. Interessant fand ich auch, dass es intern anscheinend als Pro bezeichnet wird.
Mhm.
Und ob Pro dann auch wirklich dann wieder als Name für den iMac zurückkommen wird.
Das ist die Frage. Warum nicht?
Ja, die Frage ist halt, ob mit dem, ja, ob Apple dann wirklich den M1 Pro und Max auch für den iMac als Pro-Chip dann sieht, wobei sie es als Pro ja in den MacBook Pros aktuell verkaufen. Also das ist im Prinzip ja auch ein Pro, weil ja mit dem iMac Pro ja aus der Vergangenheit eigentlich so die Alternative zum Mac Pro positioniert war. Oder als Übergangslösung gedient hatte, bis ja dann der neue Mac Pro da war. Und wir ja für den Mac Pro spätestens ja eigentlich dann auch mit wesentlich mehr Leistung oder halt mit der nächsten Chip-Generation rechnen. Deswegen
ja, werde ich mit da ein bisschen... Ja, da gibt es ja verschiedene Gerüchte. Man sagt ja, dass der erste Mac Pro mit einem aufgebohrten M1 Max kommen soll und mittlerweile weiß man auch oder man spekuliert, sagen wir es mal so, wie dieses Aufbohren aussehen soll. Man setzt einfach zwei M1 Max dort rein, also ein Dual CPU-Betrieb, also wie es das klassischerweise früher auch einmal gab, also zwei hardware-technische Units quasi, die voneinander getrennt auf der Platine untergebracht werden. Das soll wohl angeblich das Mittel der Wahl sein für den Mac Pro. Die Frage ist natürlich, wie steuert Apple das an? Wie kriegen sie das softwaretechnisch gemanagt, dass man auch wirklich von diesen zwei hardwaretechnischen Units was hat? Letztendlich, das ist die Frage. Ne? Aber das könnte ich mir halt auch gut vorstellen, dass sie das halt so nach oben skalieren. Und der nächste Schritt soll dann halt sein im Jahr 2023, dass dann, wie gesagt, die M2-Architektur im Mac Pro Einzug hält. Das ist jetzt ja so der letzte Stand in der Gerüchteküche. Ja. Und wenn man natürlich zwei solche Units parallel einbaut, also diesen Dual-Core-Betrieb in Anführungsstrichen, wie er früher einmal war, dann kann man natürlich schon ordentlich Performance rausholen, wenn man es, wie gesagt, softwaretechnisch auf die Straße bringt oder, wie gesagt, die Hardware-Power auch softwaretechnisch umsetzen kann. Das ist ja das große Problem, was ich da sehe.
Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Ich denke, es ist eher eine Herausforderung, was die Hardware betrifft, als die Software. In dem Fall eher.
Ja.
Aber warum nicht, ja?
Warum nicht? Ja. Das wird sehr, sehr spannend, ne?
Das wird wirklich spannend, ja. Aber auf jeden Fall, wenn sich das so bewahrheiten sollte, halt ein iMac Pro mit 27 Zoll und M1 Pro und Max. Ich denke mal, für einen iMac, ja, gerade der Max, dürfte da jetzt nicht das Problem sein, was die Leistung betrifft. Die Frage ist halt nur Displaygröße. Weil ich fände es schon komisch, wenn nach all den oder nach der Zeit und nach all den Gerüchten und wie, auch mit dem 24-Zoll-Gerät jetzt, wenn es wirklich in Anführungszeichen nur ein 27er werden sollte.
Ja, ich meine, gerade wenn er den Titel Pro im Namen tragen sollte, dann ist 27 Zoll in meinen Augen auch nicht mehr standesgemäß. Ne? Das ist halt so.
Ja, okay, der alte Pro war auch 27. Also das ist jetzt,
ja,
denke ich mal, eher weniger das Problem. Ich denke halt nur gerade, wenn man mal guckt, wie sich der iMac jetzt, oder wie er den Sprung zu 24 gemacht hat, wäre ja eigentlich logisch von 27 zu 30. Da hatte ich gesagt, ich würde mir sogar 32 wünschen, aber ich denke mal, 30 ist eher die realistische Größe.
Ja.
Würde auch durchaus, wie gesagt, für mich Sinn machen. Aber ja, ich im Gegensatz zu dem, was ich vorhin gesagt habe, ist, denke ich, unser Einfluss doch nicht so groß
ja.
auf Apple.
Dass gut, da dass du es eingesehen hast.
Ja, mein Gott.
Das war Spaß ja, muss sein.
Genau.
Ja, ja. So ist das. Ja. Ja. Also wie gesagt, ich hoffe auch auf ein größeres Modell, aber ja, wenn er wirklich in 27 kommen sollte, zeigt es für mich persönlich immer mehr, dass der iMac für mich kein Gerät ist, was für mich geeignet ist etc. Ja, dann ist das für mich
ja, okay.
absolut raus, das Ding.
Da hatten wir in der Vergangenheit eh schon mal drüber gesprochen, für uns kommen die Geräte sowieso aufgrund allein ihrer All-in-One
ja, klar, das ist richtig.
Architektur nicht unbedingt jetzt in Frage. Wenn All-in-One wäre für mich dann immer noch ein MacBook Pro die Lösung. Mm. Oder ein MacBook Air, ja, je nachdem, was ich dann halt an Gerät und Leistung dann auch haben will oder muss. Wie gesagt, wenn dann All-in-One, dann eher sowas.
Mm.
Weil den kannst du nochmal mitnehmen. Ja, auch wenn du den zu einer Reparatur mitnehmen musst, ist es wesentlich angenehmer als ein iMac. Auch wenn du sagst, du schickst den ein oder so, das ist, geht alles mit dem MacBook Pro einfacher. Und du bist meiner Meinung nach, gerade was jetzt das All-in-One betrifft, mit dem MacBook Pro immer noch besser aufgestellt als mit dem iMac, weil den kannst du wesentlich einfacher halt irgendwo mit hinnehmen. Es gibt ja einen YouTuber, der auf seinen Reisen sich immer ein iMac Pro eingepackt hat.
War das nicht MKBHD?
Ja, genau.
Mm.
Der sich den eingepackt hat und hat ihn mit auch auf Flugreisen oder generell, wenn er in Amerika unterwegs war, halt mitgenommen und da das passende, ja, den passenden Koffer auch dafür hat, weil er dann halt auf die Leistung nicht verzichten wollte, was halt iMac Pro dann wieder an mehr Leistung hatte als die MacBooks. Das Thema hat sich ja mittlerweile soweit erledigt. Also es ist halt nur die Frage des Displays. Wobei da, wenn du unterwegs bist, könntest du, denke ich mal, bei deinem Hotel auch anfragen, hier besorgt mir bitte ein Display. Ja, was er mir irgendwo mal hinstellt, ja, oder du besorgst dir selbst irgendwo ein Meet-Display, ja, was dann ins Hotel geliefert wird, ja. Und bist dann mit deinem MacBook Pro immer noch besser aufgestellt, als jetzt noch so einen extra Koffer mit dir rumzuschleppen mit einem iMac.
Ja,
wobei
ja,
die Idee an sich fand ich schon gut, ja.
Ja, ja, klar, logisch.
Also ich meine,
es gibt ja
auch, aber
es gibt ja Transportcases von verschiedenen Herstellern für den iMac. Es ist ja alles nicht das Problem. Nur die Größe ist letztendlich das Problem, das Ding mit sich umherzuschleppen. Und gerade wenn man per Flugzeug unterwegs ist, ist das natürlich nicht so einfach. Und so ein MacBook Pro bekommt man noch ins Handgepäck.
Genau. So, um das Thema iMac jetzt abzuschließen, Apple hat ja jetzt auch noch bekannt gegeben, dass sie den 21,5 Zoll einstellen. Den Verkauf, er wird im Apple Store und online nicht mehr verfügbar sein und Restbestände halt im Handel dann über Drittanbieter, ja, oder über Kooperationspartner oder wie nennt sich, über autorisierte Händler, die Restbestände noch verkauft werden, aber der 21er ist dann damit auch Geschichte.
Ja, gut, irgendwann muss auch mal Schluss sein diesbezüglich.
Ja, einmal das, aber wie gesagt, jetzt hast du nur noch den 24er als Einstiegsmodell.
Ja. Naja.
Deswegen als 27, 24 und 27 finde ich jetzt nicht mehr so jetzt unbedingt den Riesenunterschied. Klar macht die Diagonale da auch nochmal ein bisschen was aus. Aber ja.
Ja.
So viel mehr ist es ja dann auch nicht. Ja,
wir werden sehen, wie Apple sich das vorstellt.
Ja.
Gut, dann habe ich noch zwei kleine Gadgets gefunden, die ich jetzt leider nicht selbst testen konnte. aber die ich trotzdem mal kurz erwähnen möchte. Das eine ist ein kleines Zubehörprodukt für den HomePod Mini. Bedeutet, hier handelt es sich um eine Battery Base Station, wo ich den HomePod Mini reinpacke und wo ich quasi das USB-C-Kabel vom HomePod Mini, was ja fest mit dem HomePod Mini verbunden ist, in diese Battery Base Station aufwickle im Inneren der Station. Das macht diese Station auch so interessant, weil ich das Kabel vernünftig aufgeräumt habe. Und dann hat man so einen Sockel, der quasi unter dem HomePod Mini steht. Und der versorgt den HomePod Mini mit Strom und das Ganze soll 9 Stunden halten. Somit bin ich nicht auf den stationären Betrieb angewiesen und kann ihn frei im Haus positionieren und kann ihn auch dort positionieren, wo ich wahrscheinlich keine Steckdose zur Verfügung habe. Ja, das ist ganz nett gemacht vom Design, ist ganz schön untergebracht. Auch wie gesagt, das Kabel, das macht das Produkt so interessant. Aufladen kann man das Ganze über USB-C, das macht es noch interessanter. Und es soll, ich glaube, das habe ich eben schon gesagt, für 9 Stunden Akkulaufzeit reichen, das Ganze. Oder der Akku soll, wie gesagt, 9 Stunden lang halten. Man kann es auch einfacher lösen, was allerdings designtechnisch nicht so ästhetisch ist. Man kann auch einfach eine USB-Powerbank nehmen, also eine Powerbank mit USB-C-Anschluss und das funktioniert genauso. Das haben die Leute, die das Ding unbedingt mobil einsetzen, wollten auch in der Vergangenheit getan, aber mit so einer kleinen Base Station sieht das doch interessanter aus. Zumal man sich nicht über die Leistung des Akkus im Vorfeld Gedanken machen muss, ist der jetzt kompatibel mit dem HomePod Mini oder nicht. Man klickt einfach den HomePod Mini dort rein und ist dann quasi mobil einsatzfähig. Ja, gibt es in Weiß und in Schwarz, also die Standardfarben. Die anderen Farben sollen im Laufe des Jahres dazukommen, also diese Blau-Orange-Töne. Das soll dann im Laufe des Jahres angepasst werden. Jo. Und das zweite Gadget.
Sorry, ich wollte noch was zu dem Mini sagen. Was ich nach wie vor nicht verstehe, ist, wieso man so ein Kabel fest mit dem Gerät machen muss.
Das kann ich dir auch nicht sagen, warum Apple das so macht. Wahrscheinlich sieht es ästhetischer aus, wenn man das direkt im Gerät vergossen, verbunden hat und man keine Anschlussbuchse am Gerät hat. Das könnte vielleicht der Grund sein, warum das Apple gemacht hat. Ja, keine Ahnung. Immerhin ist das Kabel 1,80 Meter lang, also man hat ein bisschen Aktionsraum. Notfalls könnte man auch mit einer USB-C-Verlängerung arbeiten, aber Vorsicht, es gibt da USB-C-Verlängerungen, die nicht kompatibel sind. Da muss man darauf achten, dass sie auch dementsprechend den Strom vernünftig transportieren können. Also nicht jedes USB-C-Kabel ist dementsprechend damit kompatibel. Ja, das ist auch ein Problem. Das habe ich selbst schon erfahren müssen. Ja, USB-C ist nicht trivial. Ja. Ne? Das ist so.
Ja. Da haben wir schon oft genug drüber gesprochen, ja.
Ja, so ist es.
Ja, aber das ist ja auch sowas, was uns noch jahrelang erhalten bleiben wird, ja.
Das wird uns noch sehr lange erhalten bleiben, ja.
Mit den Nachfolgern auch noch, ja. Ja, ich kann das schon gut verstehen, wenn Hersteller sagen, wir machen unser eigenes Ding, ja. Mhm.
Gut. So, und das nächste Produkt hat bei mir mal wieder Begehrlichkeiten geweckt, obwohl ich ja in der letzten Folge gerade noch gesagt habe, naja, gadgetmäßig möchte ich mal ein bisschen kürzer treten und nicht immer jeden Gadget hinterher springen, aber das Ding gefällt mir erstens vom Design ganz gut und zweitens auch von der Funktionalität her. Nämlich, es ist der erste Rucksack, der einen eingebauten AirTag hat oder einen festverbauten AirTag.
Geht mal um eine Tasche bzw. Rucksack anstatt um einen Lautsprecher.
Naja, aber Taschen und Rucksäcke sind ja auch Themen, die bei mir durchaus sehr begehrt sind oder auf fruchtbaren Boden fallen oder wie man es auch nennen mag.
Kleine Anekdote von mir. Ich bin zuletzt beim Aufräumen über zwei Taschen gestolpert, die ich noch original verpackt hier bei mir habe. Und die sind keine Testmuster, sondern wirklich gekauft. Und ich habe die noch nie benutzt. Man muss sich mal vorstellen.
Das ist mir des Öfteren passiert.
Das ist jetzt die einzigen zwei. Ja,
aber also mir ist es schon öfter passiert, dass ich original verpackte Sleeves in der Ecke gefunden habe, die ich vielleicht mal kurzzeitig getestet habe, um letztendlich auch drüber zu sprechen, die dann aber wieder in die Verpackung gewandert
Ja, alle ausgepackt hatte ich sie auch schon und die eine wollte ich eigentlich meiner Frau vererben. Die hat aber gesagt, die ist nicht zu groß, ja, und die gefällt ihr nicht. Und ich so, okay, dann nutzt sie halt selbst. Dann ist sie in den Schrank gewandert und ich habe sie jetzt wiedergefunden.
Ja, jedenfalls hat die Firma Targus einen Rucksack vorgestellt, der einen eingebauten AirTag hat. Und der letztendlich auch so funktioniert, wie ein AirTag funktioniert, nur dass das Gerät oder dieser Tracker, wie gesagt, im Rucksack verbaut ist oder eingenäht ist, wie auch immer. Der muss natürlich auch so eingenäht sein, dass man auch an die Batterie kommt. Ne? Das ist natürlich wichtig. Da bin ich gespannt, wie das umgesetzt wird, weil das Produkt soll erst im kommenden Jahr rauskommen. Die Preise sind auch noch nicht bekannt und der Release-Termin für Europa ist auch noch nicht bekannt. In den Staaten soll das Produkt, wie gesagt, Januar, Februar rauskommen. Offiziell soll es wohl auf der CES vorgestellt werden. Mhm. Targus ist halt ein Hersteller, der schon sehr viel Zubehörprodukte im Apple-Kosmos auf dem Markt hat und damit erweitern sie nur konsequent ihre Produktpalette. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Targus der erste Hersteller sein wird, der diese AirTag-Funktionalität on board hat. Da waren eigentlich bei mir auf der Liste andere Hersteller, die ich für eine Kooperation mit Apple für interessanter gehalten habe. Aber dass es jetzt Targus ist, hat mich jetzt ein wenig verwundert. Das Ding nennt sich Cypress Hero Echo Smart. Und das Ding ist nicht nur mit einer AirTag-Konnektivität ausgestattet, sondern ist auch ein wenig nachhaltig, ist auch ein wenig nachhaltig produziert worden. Das Ding besteht aus 26 PET-Flaschen. Tja, das ist ja heute fast schon gang und gäbe, dass solche Produkte aus recycelten Materialien gefertigt werden.
Ja, schön.
Ja,
genau.
Da bin ich mal gespannt. Und was das Ding kosten wird, das ist noch so ein großes Fragezeichen.
Genau. Aber wo du jetzt gerade ein Gadget oder eine Tasche angesprochen hast, die noch nicht raus ist und man deshalb noch nicht viele zu sagen kann, erwähne ich jetzt auch noch kurz was, über was ich gestolpert bin bei meiner Recherche zu Dockingstationen für vielleicht ein MacBook Pro, wenn es dann wirklich dazu kommen sollte. Und zwar bin ich jetzt von Hyper auf was gestolpert. Da läuft momentan eine Indiegogo-Kampagne für eine Dockingstation, die dann quasi wie soll ich das erklären? Das ist immer schwierig, ja, Podcast.
Ja, ich habe das Ding auch gesehen, ich weiß, was du meinst.
Okay. Bis zu 15 Ports, ja, was ja auch schon mal so ein Ding ist, gibt es in den Größen im Prinzip für das 13er MacBook Pro, ja, bis zum aktuellen 16 Zoll MacBook Pro. Finde ich eine sehr schöne Lösung im Prinzip, weil ich ja sowieso gerne die Geräte ein bisschen höher stehen habe, wegen dem Winkel mit der Tastatur dann zum Schreiben. Von daher, das wird halt unter das MacBook gestellt, hinten quasi vom MacBook, und du hast dann das Gerät hinten ein bisschen erhöht. Das steht halt auch nicht gleich auf dem Schreibtisch drauf. Sorgt nochmal für ein bisschen bessere Belüftung, ja, inwieweit das natürlich dann gerade auch mit den neuen Füßen bei den aktuellen MacBook Pros nochmal unbedingt so viel mehr an Luftzirkulation unter dem Gerät bringt, muss man einfach mal abwarten. Aber generell die Ports halt alle nach hinten dann durchgeführt. Macht für mich, also für den Zweck, wie ich dann das MacBook eigentlich gerne hätte, dann auch Sinn, weil ich es ja, wie gesagt, dann sowieso vom Winkel her ein bisschen höher stellen will und dann gucken würde, welche Lösung ich da einsetze. Und wenn es die Dockingstation ist, auch gut. Dem einen oder anderen wird es halt nicht gefallen. Ich finde es eigentlich eine sehr interessante Lösung. Ich denke nicht, dass ich Indiegogo da jetzt Geld drauf werfen werde, weil ich A, noch nicht sicher bin, ob es wirklich ein MacBook Pro wird und B, wie gesagt, ich da halt noch am Überlegen bin und klar ist das momentan vom Anschaffungswiderstand her schon eine Überlegung wert. Das wird auch, denke ich mal, kein Problem sein, dass das Produkt dann überhaupt kommt und dass man dann seine Investitionen in Indiegogo dann auch entsprechend in Hardware dann als Gegenleistung bekommt. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich das Gerät noch nicht habe und noch nicht weiß, ob es das auch wirklich wird, macht es einfach keinen Sinn, da auf Indiegogo was draufzuwerfen. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Und es ist ja nur eine Frage der Zeit, dass das denn offiziell ins Portfolio von Hyper reinfließen wird, dass das genau. Produkt. Hyper ist ja eine etablierte Marke, die haben ja ganz, ganz viele andere Produkte am Start und das ist dann, wie gesagt, nur eine Frage der Zeit.
Gerade auch im Dock-Bereich haben die ja durchaus schon die letzten
einiges
Jahre.
Am Start.
Ja. Genau. Ja. Mhm. Das wird, denke ich mal, kein Schrott werden. Gerade auch mit bis zu 3 HDMI und Display-Ports und dann auch nochmal den integrierten, ja, wobei mittlerweile haben die MacBooks ja einen SD-Kartenleser, aber da ist halt auch nochmal einer dann mit drin. Also sind eigentlich alle Anschlüsse dran, die man haben will. Ja, USB-C beziehungsweise Typ A und Ethernet ist ja dann auch nochmal da. Im Prinzip alle Anschlüsse, die man sich so wünscht für Stock.
Ja, ich habe das Ding auch gesehen. Was ich jetzt nicht gesehen habe, gibt es das Ding in 2 verschiedenen Größen, also für das 14 und 16er?
Ja.
Okay, gut, ist angepasst, okay. Da haben sie sich also nicht ganz so einfach gemacht und haben jetzt eine Größe rausgebracht, sondern haben es wirklich maßgeschneidert gestaltet. Okay, das ist schön, ja. Ja, und ich gehe davon aus, dass ich das Ding auch betreiben kann, ohne dass ich das oben drauf stelle. Also da wird ein Kabel dabei sein, was lang genug ist.
Ja,
ne?
Das wird ja mit Thunderbolt angeschlossen, von daher.
Ja, okay, gut. Mhm. Weil man hat ja nicht immer diese gleiche Arbeitsposition und man möchte ja vielleicht auch anders arbeiten oder vielleicht sogar eine externe Tastatur verwenden etc. Man will das ja nicht immer aufbocken, das Gerät.
Ne? Ja, genau. Wie gesagt, für mich würde es halt durchaus Sinn machen, aber das ist halt immer die Frage, wie will man arbeiten, wie ist der Anwendungsfall?
Ja, für mich jetzt nicht so, weil wenn ich am Schreibtisch mit dem MacBook arbeite, arbeite ich zu 99% mit einem externen Bildschirm. Von daher ist diese Art von Docking Station für mich weniger geeignet. Aber so sind die Geschmäcker verschieden, ne? Das ist halt so.
Ja, so sind die Anwendungsfälle halt einfach unterschiedlich.
Ja, klar. Ich meine, man hat ja eigentlich sowieso mehrere Docking Stations. Also für den portablen Einsatz und für den stationären Einsatz. Ist jetzt vielleicht bei den aktuellen Geräten jetzt nicht mehr unbedingt portabel so entscheidend, weil ja auch vieles schon verbaut ist.
Genau.
Früher war das entscheidender, dass man vielleicht auch unterwegs noch ein paar mehr Anschlüsse hatte. Aber also in der Vergangenheit habe ich immer stationär und portabel 2 verschiedene Docking Stations genutzt.
Ja.
Gut. Dann lass uns doch noch mal kurz über ein neues Statement von Ming-Chi Kuo sprechen. Er hat sich noch mal zu dem Thema Mixed Reality Headset geäußert und zum Thema Konnektivität. Man geht ja davon aus, dass das neue kommende Mixed Reality Headset, wie es dann auch exakt heißen mag, unbedingt das iPhone braucht. Also das wird ein Companion-Produkt sein, klassisch im Endeffekt aufgebaut wie die Apple Watch auch. Die Apple Watch ist ja standalone auch nicht zu betreiben. Also man braucht dazu ja immer noch ein iPhone, um die Apple Watch in Betrieb zu nehmen. Und das soll auch bei dem kommenden Headset bei der ersten Generation so sein. Und da hat er nochmal rausgehauen, wie die Konnektivität aussehen soll. Sie wollen auf Wi-Fi 6E setzen in dem Gerät. Somit ist auch klar, dass man dann unbedingt ein aktuelles iPhone dazu benötigt. 6E benötigt dann, wie gesagt, die gleiche Gegenstelle und somit sollte das iPhone 14 auch 6E bekommen. Das war halt sein Statement. Obwohl ich heute nochmal in der Spezifikation nachgeschlagen habe. Offiziell ist es so, dass 6E auch abwärtskompatibel ist mit älteren Standards. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ich jetzt einen 6E-Router hätte, den es ja im Moment noch gar nicht gibt, wäre ich auch abwärtskompatibel, erreiche allerdings natürlich nicht dann die 6E-Geschwindigkeiten, sondern nur die Geschwindigkeiten, die das Gegenstück bietet. Also von daher halte ich dieses Statement, dass man unbedingt auch dann das aktuelle iPhone benötigt, für sehr gewagt. Obwohl man natürlich da Daten transportiert, die so ein bisschen intensiver sind. Also könnte ich mir schon vorstellen, dass da 6E für vorausgesetzt wird. Und 6E ist ja letztendlich nur die Weiterentwicklung von 6 und bedeutet Extended mit einem größeren Frequenzbereich. Geschwindigkeitstechnisch unterscheidet sich 6E zu 6 eigentlich nicht. Also da bin ich nicht so ganz, gehe ich nicht so ganz konform mit seiner Aussage, dass man dann dementsprechend auch ein ganz neues iPhone für die Brille benötigt. Ich glaube, da würde es normalerweise auch eine Abwärtskompatibilität auf Wi-Fi 6 tun. Das ist meine Meinung dazu.
Es ist halt stark abhängig davon, inwieweit Rechenoperationen auf das iPhone ausgelagert werden.
Ja, also
wie gesagt, wenn du wirklich Daten im laufenden Betrieb mit dem iPhone austauschen musst, ist 6E natürlich von Vorteil. Ich denke mal nicht, wenn es einfach nur um irgendwelche Standort- oder GPS-Informationen oder so ein Kram geht, da reicht auch wahrscheinlich eine herkömmliche Verbindung einfach aus. Da würde Bluetooth wahrscheinlich sogar schon ausreichen. Aber je nachdem, welche Art von Daten bzw. an Mengen von Daten halt noch eventuell hin und her geschickt werden müssen, während, wie gesagt, die Anwendung läuft und nicht nur zur Übertragung von irgendwelchen Anwendungen auf das Gerät vielleicht, könnte das 6E natürlich dann schon eine zwingende Voraussetzung sein. Man hatte das ja am Anfang bei der Apple Watch ja auch, wo Apps ja dann hier Daten hin und her geschickt haben, beziehungsweise das iPhone die Daten aufbereitet hat und dann zur Apple Watch geschickt hat, was ja schon so ein Problem war. Ich hoffe mal, dass sie daraus gelernt haben und dass es jetzt so nicht sein wird bei dem Headset dann, weil dann hättest du wirklich das Problem, dass entweder es langsam ist, nicht rund funktioniert mit älteren iPhones, oder aber du wirklich vielleicht zwingend auf ein neues angewiesen wirst und der Anschaffungswiderstand der Brille wird schon relativ groß sein und dann dazu nochmal ein neues iPhone?
Ja, naja, ich gehe ja davon aus, dass, nochmal ganz langsam, 6 und 6E unterscheidet sich ja nicht von der Geschwindigkeit, sondern nur von dem Frequenzbereich.
Genau, aber ne? Das ist ja in den aktuellen iPhones nicht drin. Ja.
Da hab ich 6 haben wir drin, aber nicht 6E. Wi-Fi 6 ist drin.
Haben wir 6 drin?
In den aktuellsten iPhone ist 6 drin, ja.
Ah, okay. Mhm. Ich habe gedacht, das wäre noch nicht 6.
Nee, ist schon 6.
Okay, gut. Dann gut, umso besser.
Mhm. Ich bringe es mal wieder ganz ins Schleudern, ob das jetzt wirklich drin ist. Jetzt muss ich jetzt nochmal googeln, weil ich bin ja kein aktueller iPhone-Nutzer, also nicht iPhone 13-Nutzer. Und,
besser du googelst als ich.
Das mag sein, da hast du vollkommen recht. Da gebe ich doch mal schnell was bei Google ein. Eingegeben iPhone 16, aber das war etwas viel. Ja. Da war ich in meiner Zeit etwas weiter voraus.
Bist du schon ein paar Jahre im Voraus. Ja. Also ja. Wenn du schon ein iPhone 16 hast, würde ich gerne mal sehen. Ja.
Ich glaube, das würden auch ganz, ganz viele andere gerne sehen. Ja. Schmeißt mir doch keinen Laden hier.
Am einfachsten wäre es wahrscheinlich gewesen, bei den technischen Daten bei Apple zu gucken.
Ja, aber so weit denke ich doch nicht. Ich meine, das kann doch jeder. Ne? Das ist doch.
Und außerdem sollte Google dir die Seite vielleicht auch mal vorschlagen.
Ja, ja, das hat er dann auch getan, aber erst nachdem ich ein bisschen weiter runtergescrollt habe. Na, jedenfalls sagt Ming-Chi Kuo, dass das, wie gesagt, die grundsätzliche, der grundsätzliche Konnektivitätsstandard werden soll bei der Brille, und dass wir angeblich das Ding schon 2023 sehen werden. Da bin ich natürlich sehr gespannt, ob das wirklich stattfinden wird, weil ich glaube, dass ja
23 nicht. Könnte sein, ja.
Aber dann eher Ende 23.
Ja, weil, ja okay, wenn wir über das Jahr sprechen, wahrscheinlich wird das dann auch so sein, weil ich ja fest davon ausgehe, dass wir zuerst auf der WWDC halt entsprechend was dazu hätten, und du musst ja die Entwickler mit ins Boot holen. Deswegen würde, denke ich mal, die WWDC durchaus Sinn machen und der Release dann entweder zur WWDC oder halt danach. Aber vorher, also erste Jahreshälfte, denke ich mal, dann eher weniger. Wenn wir über 22 reden, müsstest du ja dann auch wieder in der WWDC 22 wahrscheinlich was sehen dazu, beziehungsweise halt Informationen dazu bekommen, weil die, wie gesagt, Entwickler müssen ja mit ins Boot geholt werden dafür. Und dann halt entsprechend danach die Brille, aber ich denke mal 2023 könnte durchaus sein, ja.
Davon, ja gut, es kommt halt drauf an, wenn jetzt wirklich 6E Einzug halten wird, ob die Komponenten dann auch so lieferbar sein werden. Weil im Moment ist der Standard ja noch nicht einmal verabschiedet worden. Also die Standardspezifikationen stehen zwar fest, aber die Frequenzen wurden noch nicht genau festgelegt etc. oder die Frequenzen wurden noch nicht freigegeben. Also da gibt es ja noch so ein paar Probleme. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, ob das Ding wirklich 6E bekommen soll oder bekommen wird. Ne? Das ist doch eine sehr vollmundige Aussage. Außerdem hat er noch gesagt, dass das Headset jedes Jahr genauso wie die Apple Watch neu erscheinen wird oder dass es jedes Jahr ein neues Modell geben wird. Das halte ich natürlich auch für eine steile These.
Weil das wäre sehr, sehr ambitioniert.
Ja, weil erstens mal kostet das Ding oder soll das Ding angeblich $3,000 kosten. Hm. Das wird sich hoffentlich dann auch im Laufe der Zeit noch etwas reduzieren. Ne? Aber ja, das ist die Frage, wenn die wirklich jedes Jahr ein neues Modell rausbringen wollen. Ne?
Das kann ich mir nicht vorstellen. Guck mal, wie oft bringen oder wie oft machen denn unsere etablierten VR-Brillenhersteller Updates zu ihrer Hardware?
Ja. Ja, gut, die Frage ist halt, was Apple dann auch mit alles einbauen will. Heute habe ich auch gelesen.
Ja.
Dass es noch eine Privacy-Funktion geben soll, dass wenn ich zum Beispiel mit dem Headset auf mein iPhone schaue, dass nur ich die Inhalte oder speziell eingerichtete Inhalte erkennen kann. Also gibt es ja heute schon in ähnlicher Form, wenn ich mir spezielle Privacy-Folien draufklebe, dass ich nur aus einem speziellen Blickwinkel die Inhalte sehen kann. Das geht hier aber, wie gesagt, nur noch einen Schritt weiter und noch einen Schritt sicherer, dass man halt wirklich nur, wenn man die Brille trägt, auch ganz spezielle Inhalte auf dem iPhone sehen kann. Das Patent wurde, wie gesagt, auch erteilt. Also ist natürlich eine interessante Funktion. Ne? Und das kann man ja auch noch weiterdenken, wenn man mit der Brille irgendwo hingeht und man hat spezielle Informationen, die nur für den Kunden oder den Hotelgast gedacht sind, dass auch nur der Hotelgast diese Informationen sehen kann im Display etc. Das kann man ja noch viel weiterdenken und nicht nur auf das eigene iPhone iPhone bezogen. Ne? Da ist ja noch eine Menge machbar.
Da ist eine Menge machbar. Ich war gerade am Überlegen, wahrscheinlich ist es ja eh so gemeint, dass das Display wahrscheinlich ja eh ausbleiben würde. Und du die Inhalte, die du anzeigen willst, dann sehen würdest, wenn du halt in die Richtung vom iPhone guckst, und die würden in deiner Brille angezeigt und nicht auf dem Gerät, nicht auf dem iPhone.
Nein, angeblich soll das dann wirklich auch nur auf dem iPhone erscheinen, dieser Inhalt. So habe ich das aus dem Patent herausgelesen. Also, dass das dann nur für dich auf dem iPhone sichtbar ist, wenn du mit deinem persönlichen AR-Headset oder Mixed Reality-Headset, wie es ja heißen soll, auf dein iPhone schaust. So habe ich das aus dem Patent herausgelesen. Tja, wie das letztendlich funktioniert, keine Ahnung. Also wie es dann wirklich in der Realität umgesetzt wird, keine Ahnung.
Ja. Aber wie gesagt, jedes Car ein neues Modell, glaube ich jetzt eher weniger.
Ich glaube es auch nicht, aber ich habe jetzt mittlerweile
Ich habe eben auf den Tippfehler angesprochen.
Also
jedes Kar.
Ach ja, jedes Kar, ja. Ja, ja, mein Gott. Die Woche war sehr stressig.
Jedes Jahr.
Mittlerweile habe ich halt die technischen Daten gefunden. Wi-Fi 6. Die Dinger haben Wi-Fi 6 on board. Gut. Also die aktuelle Generation. Gut. Und auch nicht nur die Pro-Geräte, sondern auch die Standard-13er-Geräte durchgehend haben Wi-Fi 6 oder 6.
Okay, dann passt, ja.
Gut. Ja, also bin ich sehr gespannt, wie dieses Headset aussehen wird. Da gab es ja verstärkt im Moment wieder sehr viel Gerüchte. Und ob die wirklich da $3,000 aufrufen, das ist auch noch eine gute Frage.
Ja, es ist halt die Frage, was es alles kann.
Was es kann, ja. Und
wie die technische Umsetzung aussieht, wie gut ist halt die Displays, die halt verbaut werden. In einem Bericht hatte ich gelesen, dass sie nach wie vor, oder was heißt nach wie vor, dass sie halt den Schwerpunkt auch auf Spiele setzen wollen, aufgrund der Mixed Reality-Technik halt im VR-Bereich dann halt auch auf Spiele gehen wollen. Tue ich mir jetzt bei Apple sehr schwer mit. Ist ja schön, wenn sie es machen wollen oder den Schwerpunkt da auch sehen, aber mit dem Erfolg, den sie bis jetzt im Spielebereich hatten, tue ich mir echt schwer mit, ja, da irgendwie vorzustellen, ja, dass sie da ein großer Player werden könnten, was jetzt VR-Gaming betrifft.
Ja, das sehe ich ähnlich, ist schwierig. Ne? Ich meine, wenn ich mir Apple Arcade anschaue, viele sagen ja, das ist ein Riesenerfolg. Da gibt es ja wirklich einige, die behaupten, dass das läuft wie geschnitten Brot, das Ganze. Ich halte das ja für einen Flop, ehrlich gesagt. Aber okay, vielleicht sehe ich das auch aus einem ganz falschen Blickwinkel. Keine Ahnung, aber ich halte das eher für einen mittelmäßigen Erfolg, wenn man überhaupt von Erfolg sprechen kann. Ne?
Ja, weil nach wie vor Apple im Bereich Gaming, ja.
Ja.
Es ist immer noch schwer tut, ja.
Ja.
Auch mit Arcade. Mhm. Und deswegen kann ich mir das, also ich würde es mir ja wünschen, ja, dass es jetzt mit VR dann auch funktionieren kann. Aber ich sehe es nicht, ja.
Ja. Das war ja bei Apple schon immer ein Problem mit den Spielen. Und die haben es ja schon immer versucht und es hat nie richtig funktioniert. Stichwort Apple TV, dort haben sie auch versucht, das Ganze zu etablieren und das hat ja auch nicht geklappt. Ne? Also da redet ja auch keiner mehr davon.
Ja, okay, da hast du wieder die Problematik, wenn du da anfängst, ja, jeder fängt dich halt an zu vergleichen mit Xbox und PlayStation.
Ja, gut, das ist schwierig.
Ich denke, mit der Switch wäre es einfacher.
Ja.
Und sollte da die M1-Technik mal Einzug halten, dann sind wir, glaube ich, auch auf einem Leistungsniveau, wo du sagen könntest, okay, ob du jetzt Switch sagst oder Apple TV, macht jetzt keinen Unterschied.
Ja.
Da kann man schon diskutieren im Bereich heute mit dem Apple TV, aber ich denke mal, mit dem M1 hätte sich die Diskussion, oder hättest du eine bessere Grundlage, um da halt entsprechend Gespräche zu führen. Das Problem ist einfach nur die Unterstützung. Und auch die Platzierung von Apple, ja, von dem Gerät im Markt, vor allem halt auch, was die Spieleunterstützung betrifft. Weil gucken wir uns doch mal an, was bei Apple Arcade aktuell so drin ist.
Das ist Casual Gaming, da ist nicht großartig viel drin. Ich meine, Nintendo an sich, wie du es eben schon sagst, das ist jetzt ja auch nicht der High-Performer. Das ist ja auch mehr...
Die sind halt jetzt mal nicht unbedingt die flashy AAA-Grafik-Orgel-Spiele.
Eben.
Genau.
Und wenn ich mir die aktuelle Nintendo Switch OLED anschaue, gegenüber dem Vorgängermodell, da hat sich auch nur das Display verändert. Der Prozessor oder der SoC oder wie man das Ding auch nennen mag, ist ja komplett gleich geblieben. Ja, da gab es ja auch noch nicht mal eine Verbesserung. Und das Ding, was da drin steckt, das ist ja recht solide, aber auch kein High-End-Prozessor. Naja. Ja, gut, so viel dazu.
Ja, wobei momentan aufgrund von der Ange oder vom angekündigten Steam Deck gibt es ja einige schon, die von vom Tod der Switch reden.
Ich glaube, die Switch hat eine riesen Fangemeinde, also das sollte man nicht unterschätzen.
Die steht mit zwei Beinen fest auf dem Boden, die Switch. Und gerade im Handheld-Gaming-Bereich die einzigen, die ja für den Untergang der Switch sorgen können, ist Nintendo.
Und sie haben eine ganz,
Es hat.
ganz starke Marke, Super Mario oder Mario an sich. Das darf man auch nicht unterschätzen.
Generell Nintendo, ja. Also wenn es um Handheld Gaming geht, ist eigentlich, oder Mobile Handheld Gaming, wie auch immer man es bezeichnen will, ist eigentlich nach wie vor Nintendo das Maß aller Dinge.
Ja, so ist es.
Ja.
Ich meine, Sony ist ja dran gescheitert. Die haben es ja versucht mit der PlayStation Vita Portable oder wie sie dann auch hieß letztendlich. Da gab es ja
Ja.
verschiedene.
Im Prinzip sind alle ja bis jetzt gescheitert, die versucht haben, im Handheld-Bereich Nintendo halt Konkurrenz zu machen.
So ist
Egal wie
es.
sie hießen und egal wie weit du zurückguckst. Wen gibt es denn bitte außer Nintendo noch in dem
Naja,
Bereich?
gut, in der Vergangenheit, wenn man jetzt ganz weit zurückblickt, gab es den Game Gear, der durchaus in einer gewissen Zeitspanne Paroli bieten konnte, zur damaligen Zeit. Aber das hat sich dann ja auch erledigt. Der ist ja dann auch verschwunden und die ganze Marke letztendlich ist ja hardwaretechnisch verschwunden.
Ja,
Ne? Das hat.
aber selbst die Verkaufszahlen im Vergleich zu einem Game Boy und zu den Nachfolgern vom Game Boy, die alle kamen, ja, selbst der Schwarz-Weiß, was heißt Schwarz-Weiß, aber selbst der erste Game Boy hatte wesentlich bessere Verkaufszahlen als alle anderen Geräte, die
Weil
neben.
er auch recht günstig war im Vergleich zum Game Gear zum
Aber
Beispiel.
ja, das ist halt ein Faktor.
Der war ja
Plus die
damals extrem
qualitätisch, ja.
teuer.
Ja, plus halt die Qualität der Spiele, ja, plus dass der Weiterentwicklung, ja, der ganzen Gameboys, die halt nach noch kamen. Also wie gesagt, da kann keiner Nintendo irgendwie ans Bein pinkeln,
Ja,
ja.
klar, und ich meine,
Funktioniert nicht, ja.
ist natürlich wieder ein starker Blick in die Vergangenheit, aber was mir gerade noch spontan einfällt, der Game Gear war natürlich auch ein Batterienfresser ohne Ende. Natürlich, weil es halt ein Farbdisplay war und das war halt beim
Nicht
Game Boy nicht
nur
der
das,
Fall.
ja, aber auch das, ja. Aber egal wie hardwaremäßig andere dem Gameboy überlegen waren, schlussendlich, ja, der Einzige, der immer noch da ist, ist Nintendo, ja.
Ja, das ist richtig. Und auch damals
Es gehört eben mehr als Hardware dazu, ja.
die Attraktivität der Spiele, die war damals schon besser in vielen Bereichen. Ich erinnere mich da nur, damals gab es ja schon Mario Kart auf dem Game Boy. Dann hat ja Game Gear nachgezogen mit Sonic Drift. Und selbst ich als eingefleischter Game Gear-Fan hatte viel mehr Spaß mit Mario Kart als mit Sonic Drift. Also im direkten Vergleich. Also, ne? Selbst das war besser umgesetzt und selbst diese Adaption von Sonic Drift war nie auf dem Level, wie Mario Kart war. Also das muss man fairerweise zugeben.
Ja, wobei man sagen muss, Crash Bandicoot Racing war auch spaßig.
Ja. Und ich meine, es gab auch Titel auf dem Game Gear, die klasse waren und nicht so. Und sowas fand man auf dem Game Boy nicht. Gab es auch. Shinobi zum
Ja,
Beispiel, das fand ich jetzt herausragend.
es gab Titel auf dem Atari Lynx, ja, die
Ja.
gehören immer noch mit zu den Highlights im Handheld Gaming, ja, aber das System hat da auch keine Chance, ne?
Ja, klar. Also
Guck
ich.
mal, wie technisch brillant du mobil spielen konntest mit einer PC-Engine. Nee, stopp, wie hieß die portable Version? Nicht, die Turbo, ja, doch Turbo, nee. Ja, auf jeden Fall mit der portablen Version der PC-Engine. Mir fällt jetzt gar nicht ein. Hieß die anders?
Ich weiß es nicht.
Ich weiß es jetzt
Ja,
momentan gar
habe
nicht
ich
mehr, aber
erfolgreich verdrängt.
auf jeden Fall, du konntest ja mit den U-Cards deine Heimkonsole, konntest du da ja hier, das war im Prinzip die Mobilversion der Heimkonsole, ja. Ja. es war nicht die Switch, weil es war ja nicht dasselbe Gerät, aber im Prinzip hattest du ja dieselbe Hardware da drin. Also ob man das jetzt als Vorläufer von einer Switch-Idee oder so sehen will, mal dahingestellt. Aber du hattest da ja brillante Technik, ja. Das Problem war halt auch wieder Preis,
Der
Akku
Preis, ja.
und du hattest halt so einen Klotz in der Hand, ja.
Ja, der Lynx von Atari war ja auch riesig.
Ja,
Ne?
wobei
Und der
der
Game Gear war schon nicht klein, der war ja auch
Ja,
schon
das
sehr
Lynx war
groß.
noch mal einiges größer, ja, und du
Ja.
hattest ja dann auch die zwei verschiedenen Versionen davon, oder Hardware-Generationen, wobei ich immer noch ein Fan der ersten Hardware-Version bin. Die zweite, die ging ja auch mehr so in diese Ecke halt, ja, vom Design her, wie dann, ja, ein aufgepumptes Game Gear oder so, ja. Aber die erste Version, hardware-technisch, gefällt mir immer noch sehr gut, ja. War halt auch was ganz anderes, ja. Nur für das kleine Display war das Gerät im Prinzip auch viel zu groß, ja.
Ja, der Game Gear war auch zu groß. Oder war zu schwer vor allen Dingen. Ne? Also wenn du den jetzt voll hattest mit Batterien, eieiei.
Tja,
Ja, aber
war halt damals so.
das Ding war hintergrundbeleuchtet. Ne? Das war damals schon revolutionär.
Aber gab
Ne?
es da
Das
nicht auch
ist
nicht irgendwas mit Mickey Maus, was sehr gut war für den Game Gear?
Castlemania, glaube ich, hieß das Ding. Kann das sein?
Ich
Keine
weiß
Ahnung.
es nicht mehr, schon so lange her. Müssen wir mal gucken, was es da. Auf jeden Fall auf dem Game Gear ein paar richtig gute Sachen gespielt, ja. Aber letztendlich, was wurde aus Sega,
Leider,
ja.
leider,
Ja, leider,
leider.
ja. Ja, was wird aus Atari? Ja, das ist ja die nächste. Ich bin heute noch ein Freund vom Atari Jaguar.
Schönes Logo, extrem geiler Schriftzug. Also allein die
Ja,
Darreichungsform von dem Gerät, die war cool. Und das war damals was ganz anderes, was ganz Neues. Also das Gesamtkonzept hat mir schon gut gefallen, ne?
Controller macht mir heute noch noch Bauchschmerzen vom Jaguar, aber ansonsten, die Konsole war ich damals ein Riesenfreund, ja, oder Fan.
Naja, gut.
So viel
Somit
so viel
Thema
zum
Retro.
Retro-Klatsch, ja.
Ja, so ist es.
Vielleicht sollten wir doch den Retro-Klatsch mal wieder aus der Taufe holen.
Ja, warum nicht? So,
Haben wir noch
dann
was?
gibt's, ja, wir haben noch zwei kleine Themen. Das eine
Okay.
Thema wollte ich eigentlich noch schnell mit reinnehmen. Es geht nochmal um ein Patent. Apple hat sich ein Patent gesichert für ein gläsernes iPhone. Und ganz wichtig ist, das Datum in dem Fall. Eingereicht wurde das Ganze im Jahr 2019. Erteilt wurde es kürzlich, nämlich am 16. November 2021. Und das Datum wird, denke ich, gleich noch ein ganz wichtiges Thema werden. Jetzt
Ja.
nicht, was das gläserne iPhone
Gläsern,
betrifft.
aber nicht im Form in Form von transparent,
Nee,
sondern
Materialwahl in die
Glasglas.
ist
Okay.
vielleicht auch transparent, das konnte man jetzt nicht hundertprozentig draus
Weil
erkennen.
transparent.
Gut, das muss man jetzt nicht unbedingt haben. Jedenfalls erschließt sich daraus, dass aus dem Patent heraus oder aus der Detailbeschreibung vom Patent selbst, dass man dadurch zusätzliche Displayflächen bekommt, zusätzliche Steuerungsflächen, und das Ganze quasi ein neues Bedienkonzept werden soll oder könnte. Wie gesagt, es handelt sich um Patentanträge und es ist natürlich nicht sicher, dass natürlich solche Technologien dann auch in zukünftige Geräte unbedingt Einzug halten werden. Das ist natürlich immer mit Vorsicht zu genießen, das Ganze. Aber interessant ist es halt, dass man, wie gesagt, auf der Rückseite ein Display hat, sogar im Seitenbereich Displays hat und dass man das als zusätzliche Informationsfläche benutzen kann und auch als Steuerungsfläche benutzen kann, das Ganze. Und finde ich im Prinzip ganz interessant, vielleicht ein Gegenentwurf zu den ganzen Foldable-Smartphones, dass man einfach trotzdem ein sehr solides Produkt hat, also ein sehr stabiles Produkt hat, was nicht faltbar ist und wie gesagt, Vorder- und Rückseite aus Glas besteht oder aus Displays besteht. Warum nicht? Die Idee finde ich persönlich nicht schlecht.
Mich erschließt, ne, also für mich erschließt sich das nicht mit Display auf Rückseite oder diese Wraparound-Displays. Da hatte bis jetzt noch nie ein Hersteller irgendwo
Ja,
Erfolg mit.
die Frage ist halt, wie
Oder eine
gut.
Lösung gefunden oder ein Problem gefunden, was mit diesem Design gelöst wurde. Weil wir hatten schon Geräte mit zwei Displays oder mit einem, sag mal, mit einem,
Mit
mit einem Low Power, wie hießen die Displays früher, was wir ja auch in der einen Uhr drin hatten,
Ja, ich
diese,
weiß, was du meinst. Ja. Pebble hatte das ja als Display
genau,
in
weil
den
da gab es
Watches
auch,
drin.
genau, da hatten wir ja auch schon einen Telefonhersteller, der auf der Rückseite als Zwo-Display nochmal sowas hatte, ja, um energiesparend nochmal Informationen anzuzeigen, eine SMS, oder wie gesagt, Benachrichtigungen oder so da anzuzeigen, ohne
In
dass man halt,
Notifications.
dass man die halt an, oder dass man dafür halt das energiehungrige normale Display anmachen muss. Heute im Zuge gerade auch mit OLED oder so, inwieweit das da noch Sinn macht, keine Ahnung. Aber wie gesagt, das hatten wir schon. Wir hatten bei Samsung schon die abgerundeten Displays zur Seite hin, ja, wo teilweise dann auch nochmal, wenn du halt ein Display-Cover drauf hattest, da nochmal Informationen hättest anzeigen lassen können, hat sich auch nicht unbedingt durchgesetzt oder war nie so praktikabel gewesen, meiner Meinung nach. Also von daher,
Gut, bei den ganzen Beispielen, die du eben genannt hattest, war es ja so, dass das Display immer kleiner war und nicht so hundertprozentig homogen in das Betriebssystem eingeflossen ist letztendlich oder vernünftig implementiert worden ist das Ganze. Und je nachdem, wenn Apple uns da was anbietet, softwaretechnisch, was auch wirklich gut umsetzbar ist für den oder auch wirklich einen guten Mehrwert bietet für den Kunden, könnte ich mir schon vorstellen, dass das auch im Alltag praktikabel sein könnte.
Aber
Ne?
was willst du denn mit einem Display auf der Rückseite?
Ich sag jetzt mal Multitasking-Geschichten, die ich mir auf
Nee,
die
du musst das Gerät.
Rückseite
Nein,
lege,
du siehst die nicht, du musst das Gerät rumdrehen, dann ist das andere, was du dir hast anzeigen lassen, wieder weg. Nee, also da macht doch klappbar wesentlich mehr Sinn.
Ja, gut, bei Klapper hast du natürlich andere Probleme, ne?
Ja
Also
klar,
du hast natürlich
da hast du die Problematik
das
mit dem,
Scharnier und
genau.
etc., ne? Somit hättest du einen
Aber du hast
stabilen
dann
Klotz.
eine größere Displayfläche. Das
Ja,
macht
du
doch
hast, das
Sinn,
ist richtig.
aber ein
Und
Display auf der
somit.
Rückseite, gerade wenn das Gerät irgendwo liegt, ja, oder selbst wenn du es in der Hand hältst, du siehst doch das zweite Display nie.
Du müsstest immer rumdrehen.
Ja.
Und das ist ja, das ist eigentlich ein schwachsinniger Punkt. Das Einzige, was ich mir halt vorstellen könnte, dass man das Ding als Steuerungsfläche benutzt für irgendwelche Gestensteuerungen etc. pp. Und ob es dann wirklich das ganze
Genau,
Display
ob
sein
dann,
muss, ist eine andere Frage,
nee, die
ne?
Frage ist dann Glas Rückseite, bedeutet das dann überhaupt Display oder Glas wie in Bezug auf Trackpad als
Das
Eingabemöglichkeit?
eine schließt das andere ja nicht aus. Es kann ja beides sein, ne? Wenn ich das
Das,
Gerät
genau,
zum
deswegen, also
Beispiel.
das könnte halt durchaus wieder Sinn machen, weil du hast ja mittlerweile durchaus auch gerade, was jetzt zum Beispiel die Funktionen betrifft, mit dreimal Tippen auf die Rückseite oder so, wie man es ja schon gesehen hat, auch bei anderen Herstellern, da sind ja durchaus Sachen, die Sinn machen. Oder aber, wenn du anfangen könntest, zum Beispiel links, rechts wischen und es öffnet sich zum Beispiel die Kamera. Auf der Rückseite mit dem Finger mal wischen, egal
Ja,
wie, und
klar.
es öffnet sich in einer Anwendung oder so. Das sind ja durchaus Anwendungsfälle, die auch mit, wie gesagt, dann ein Glasdesign oder halt diese Touch-Empfindlichkeit durchaus Sinn machen. Display.
Ja gut, ich meine, man kann das ja auch frei konfigurierbar gestalten, also
Ja,
je
klar.
nach Anwender
Ja.
etc. Und wenn man das Gerät zum Beispiel nicht benutzt als Notification-Display. Also da kann man ja viel, viel draus machen. Das kann man ja, wie gesagt, individuell anpassen, je nach Situation. Wenn ich das Gerät zum Beispiel flach auf den Tisch lege, dass ich da nur eine Statusanzeige habe oder dass da nur eine Uhr eingeblendet wird oder ja, wie gesagt, frei konfigurierbare Inhalte. Ne? Da kann man ja sehr viel machen. Ne?
Ja, wie gesagt, mir erschließt sich der Sinn nicht.
Ja, das muss man sehen.
Weil wenn ich es auf dem Tisch liegen habe, habe ich entweder das Display ja nach oben, dann sehe ich die Rückseite nicht, oder ich habe die Rückseite nach oben, dann habe ich da auch wieder ein Display.
Es gibt auch viele Leute, die es mit Absicht halt aufs Display drauflegen.
Damit eine Notification vielleicht nicht angezeigt wird, aber warum sollte mir die dann auf dem Display auf der Rückseite angezeigt werden?
Ja.
Deswegen, also das macht für mich keinen Sinn.
Ja, es stimmt, du hast auch wieder recht.
Also das ist klar, es ist halt immer die Frage, was soll damit erreicht werden und welche Funktion will oder soll damit umgesetzt werden. Das kann ja sein, dass, wie gesagt, für mich macht es keinen Sinn, weil ich den Horizont einfach nicht habe, aber...
Ja gut, ich meine, man könnte das ja dann auch so konfigurieren, wenn ich das Display auf den Tisch lege, also mit der Displayseite auf den Tisch lege, dass dann quasi ein VIP-Modus aktiviert wird, dass nur ganz spezielle Inhalte und auch ganz spezielle Kontakte auf das rückseitige Display durchgeschaltet werden.
Ja, aber das hast du heute in iOS auch schon, die VIP-Funktion, dass nur
Benachrichtigungen
durchkommen. Ja, deswegen, wie gesagt, also mir erschließt sich, oder mir hat sich noch nie der Sinn von irgendeinem Display auf der Rückseite noch erschlossen.
Mhm. Gut, es ist ja auch noch ein Patentantrag und die Frage ist natürlich halt,
und
wie würde es Apple
dahinter, genau,
umsetzen? Was zeigt uns Apple für Ideen oder Anwendungsszenarien für den Kunden?
Jawohl.
Die haben wahrscheinlich noch ganz andere Vorstellungen, als wir sie haben, hoffe ich mal.
Ja, ja. Gut. Aber da muss ich auch sagen, wie gesagt, Klapp würde mich wesentlich mehr Sinn machen, und wenn ich mal dran denke, wie bei mir im Bekanntenkreis oder auch meine Frau, durch die Samsung-Werbung momentan geschult wird, um es mal so auszudrücken.
Mhm.
Man wird da immer vermehrt drauf angesprochen, oder meine Frau auch, der gefällt, wie heißt das von Samsung nochmal?
Das Flip Z oder?
Ist dieses kleine zum. Also, was ich nicht nach.
Es gibt ein vertikal flippbares Gerät und ein horizontal flippbares Gerät.
Genau, dieses kleine, was nach oben quasi aufflippt.
Ich glaube, es flippt.
Ist das Flip?
Z. Ich glaube, das flippt Z, wenn ich es jetzt nicht durcheinander bringe.
Das gefällt meiner
Frau
ja so gut, ja.
Ja. Siehst du mal, was
also, wie gesagt, aus der Werbung
ständige Werbung ausmacht, ne? Das ist das.
Ja. Und ist so.
Aber klar, ob mich das dazu bewegen würde, in die Android-Welt zu wechseln, das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt Papier.
Sie.
Ja. Da kann der liebe Klaas auch für Werbung machen, das bewegt mich trotzdem nicht.
Ja.
Joko und Klaas, ne? Die machen da ja Bewerbung. An sich finde ich die beiden Typen ganz okay, aber die Werbekampagne ist nach meiner Meinung völlig bekloppt umgesetzt. Also ich habe selten so eine blöde Kampagne gesehen.
Ja,
aber das ist natürlich auch ein persönlicher Geschmack, ganz klar.
Ja, aber die erfüllt ihren Zweck. Wie gesagt, meine Frau ist da ganz angetan von den Klappdingern, und man hört das auch von anderen. Ja.
Ja, ich meine, wir sind ja wahrscheinlich auch nicht die Zielgruppe, die sich davon angesprochen fühlen soll, von der Werbung. Vermute ich mal. Hoffe ich. Ich hoffe nicht, dass ich die Zielgruppe bin.
Du bist als Technikbegeisterter schon Zielgruppe.
Da müssen mir aber andere Dinge gezeigt werden, dass ich ein feuchtes Höschen bekomme, als das, was die da machen.
Ja, okay, das Hauptargument das Hauptargument ist momentan da natürlich klar die Klappfunktionalität. Ob das jetzt ist, weil du ein kleines halt auf groß aufklappen kannst oder du mehr Displayfläche in der Breite, oder das ist mal dahingestellt, es geht ja wirklich um diese Klappfunktion. Da gehören wir als Technikbegeisterte ja schon dazu. Das Killer-Argument für uns ist natürlich dann halt auch wieder iOS.
Yep.
Und das kriegst du halt nicht auf einem Samsung.
Yep.
Oder auf irgendeinem Killer Klappphone von irgendeinem anderen.
Yep.
Deswegen müssen wir halt abwarten, was Apple macht.
So ist es. Wir sind im goldenen Käfig.
Und wir beide haben in der Vergangenheit schon so oft Android eingesetzt, haben die Augen da auch immer noch offen oder schauen da oder behalten den Markt da auch im Blick, gerade was halt so neue Techniken betrifft, um zu gucken, wann könnte das mal serienreif werden und Apple es einsetzen. Eigentlich mehr so unter diesem Aspekt. Aber wie gesagt, ich habe in der Vergangenheit auch über längere Zeiträume Android im Einsatz gehabt und bin immer wieder zu iOS zurückgekehrt. Ja. Ja. Von daher, ich denke, das wird auch die nächsten Android-Generationen nicht unbedingt jetzt ändern. Ja.
So ist es. Aber lass mich noch mal kurz das Patentthema zu Ende bringen. Da gab es nämlich noch zwei kleine Sachen, die mich viel mehr begeistert haben, weil das Patent zeigt auch Skizzen aus dem Bereich der Apple Watch. Also es zeigt auch eine Glas-Apple Watch. Und wie gesagt, das sind nur Skizzen und das sind nur Patentanträge, die letztendlich jetzt auch erteilt worden sind. Das muss man auch dazu sagen. Ob wir jemals eine Glas-Apple Watch sehen werden, ist auch fraglich. Ich meine, Sie haben ja in der Vergangenheit mit ähnlichen Materialien gespielt. Keramik ist ja durchaus in einer ähnlichen Liga unterwegs. Gibt's ja leider nicht mehr. Finde ich immer noch sehr schade. Vielleicht wird es mal wieder belebt. Vielleicht kommt Keramik mal wieder. Aber der letzte Punkt, man sieht in der Zeichnung auch einen Mac Pro 2013, also dieses Champagner-Kübel-Design, wie man so schön sagt, aus Glas. Und jetzt wird das Datum ganz wichtig. Man könnte natürlich sagen, ja Mensch, das sind alte Patentanträge zum Mac Pro und man hat mit verschiedenen Materialien gespielt und das ist alles kalter Kaffee. Nein, wir schauen auf das Antragsdatum, das war 2019, also schon deutlich weit aus deutlich nach dem Release-Datum vom Mac Pro und erteilt wurde, wie gesagt, das Ganze am 16. November diesen Jahres. Und ich hoffe mal, dass sie das Design vielleicht in einem Mac wieder aufgreifen werden, auch wenn es kein Mac Pro sein wird.
Vielleicht, das ist vielleicht der neue Mac Pro?
Nee, glaube ich nicht. Vielleicht so in einem Gerät dazwischen, zwischen Mac Mini
und zwischen Mac Pro. Weil du musst mal überlegen, wenn sie zu dem Zeitpunkt schon den M1 gehabt hätten, hätten sie die ganze Problematik, was Hitzeentwicklung und Grafikpower betrifft, nicht gehabt. Ja.
Absolut nicht. Das wäre alles, hätte alles da reingepasst. Man hätte wahrscheinlich sogar noch ein bisschen Aufrüstmöglichkeiten gehabt aufgrund der kleinen Platine. Also da hätte man einiges unterbekommen.
Man wäre da auf jeden Fall noch auf der Seite gewesen, dass man RAM hätte riegeln. Obwohl,
das ging, Moment. Beim Mac Pro 2013 konnte man den RAM auch per ganz normalen Riegel aufrüsten.
Ja, aber mit dem M1 wäre das auch nicht mehr der Fall gewesen, weil du hast ja das
Unified Memory. Man hätte halt eventuell SSD-Slots reinbekommen. Das wäre, denke ich, kein Problem gewesen. Eventuell auch eine, PCI-Karte wird schon eng. Das wird schwierig. Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht dieses Design vom Mac Pro nochmal recyceln und so ein Zwischengerät bauen zwischen Mac Mini und zwischen Mac Pro. Vielleicht auch ein Mac Mini Pro.
Da ist jetzt dein Mac Mini Pro wieder, ja.
Da ist der Mac Mini Pro wieder oder dieses Zwischengerät wieder. Weil, wie du es eben schon richtig sagtest, die M1-Architektur lässt natürlich dieses kleine Gehäuse durchaus zu. Wenig Hitze. Die Hitze kann man auch gut abführen in dem Mac Pro. Er hat ja dieses zentrale Lüfterdesign. Also damit sollten sie eigentlich kein Problem haben. Und ich meine,
ich hoffe nicht, dass das jemals für den Mini aufgegriffen wird.
Das Mac Pro Design ist
alt. Weil der Mini hat eigentlich schon ein sehr gutes Design und
ja, klar.
Das kann er von mir aus gerne beibehalten. Aber wäre das nicht echt ein Gag, wenn das der Mac Pro wieder werden würde?
Ja, das ich finde das Design ja nach wie vor sehr angenehm. Und warum nicht?
Also wenn die Technik mittlerweile nicht so alt wäre und du das Problem hättest mit OS-Updates in der Zukunft und du den zu einem vernünftigen Preis kriegen würdest, vernünftig bedeutet wirklich günstig, ja, weil es ist halt alte, demnächst obsolete Technik, ja.
Ja.
Hätte ich mir so einen gerne hier noch hingestellt, muss ich ehrlich sagen, weil von der Leistung her im Prinzip das schon okay ist für das, was ich momentan auch mit dem Mini ja mache.
Kommt drauf an, welche Konfiguration man sich ausschaut und aussucht. Ist es durchaus ein interessantes Gerät.
Da muss man halt gucken. Aber Alleine schon, dass die Technik halt mittlerweile so überholt ist.
Ja, ja, klar.
Macht es eigentlich keinen Sinn mehr, ja.
Das Problem ist auch, du kannst keine hochauflösenden Displays anschließen. Also 5K sieht da schlecht aus, etc. Also 4K ja, auch nur eingeschränkt, nicht alle Modelle. Da muss man auch schon schauen, was noch damit kompatibel ist. Und es kommt auch darauf an, welche Grafikkarte verbaut ist. Also die Display-Geschichte ist an dem 2013er Mac Pro schon sehr stark eingeschränkt. Es sprechen natürlich Dinge dafür, sich so ein Ding vielleicht nochmal genauer anzuschauen. Du kannst den RAM aufrüsten und wenn du ein bisschen versiert bist, was das Basteln angeht, kannst du auch die CPU aufrüsten, weil das ist eine gesockelte CPU. Und das macht das Ding natürlich auch interessant. Aber da muss man schon ein wenig versiert sein, was das Basteln angeht. Und da sind wir auch schon beim nächsten Thema.
Ich wollte es gerade ansprechen.
Weil das müssen wir noch unterbringen, auch wenn wir schon sehr spät unterwegs sind oder ja, sehr lange Gott. Unterwegs sind.
Wir das machen Thema, durch.
Ja, das. Ja, bis morgen früh machen wir jetzt lieber nicht durch.
Nee, dann wird, glaube ich, meine Frau auch sauer. Wir wollten eigentlich schon Abend noch kochen. Ja,
ja gut, dann gibt's. Dann bleibt die Küche heute kalt und wir essen im Wienerwald, oder wie hieß der Spruch?
Ja, das ist auch wieder so ein Retro-Thema. Wobei, Wienerwald gibt es ja, glaube ich, immer noch.
Ja.
Aber halt nicht mehr so, wie man es eigentlich aus meiner Kindheit kennt.
Ja, ja, ich glaube, ich war als Kind noch nie im Wienerwald. Okay, das lag aber auch daran, dass der Wienerwald bei uns in Göttingen ein wenig Hygieneprobleme hatte. Sagen wir es mal ganz vorsichtig.
Okay, das Thema.
Ciao. Und da wollten mich meine Eltern nicht hinschleppen, sagen wir es mal so. Also ich glaube, das Gesundheitsamt war der beste Gast.
Oder? Schade.
Ja, schade.
So, aber hier zurück zum Thema.
Ja, zurück zum Thema. Apple hat was ganz Überraschendes gemacht. Also es war für viele sehr überraschend, sagen wir es mal so. Und für mich auch. Bin ja fast vom Schreibtisch gefallen. Ich wollte es erst gar nicht glauben. Ich dachte, jetzt wollen sie uns ein wenig veräppeln, den alten Spruch nochmal zu bemühen, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie haben ein Selbstreparaturprogramm aufgelegt. Tja, man höre und staune. Das Ganze sieht so aus, dass es im nächsten Jahr starten wird und das auch erst in den USA. Soll dann im Laufe des Jahres auch bei uns kommen und es startet mit dem iPhone 12 und iPhone 13. Laut eigenen Aussagen von Apple arbeiten sie an dem ganzen Konzept schon ein Jahr lang. Das erklärt dann auch, warum das iPhone 12 mit drin ist, weil das ist ja nun auch schon etwas älter. Das erschließt sich denn daraus, aus dem Timetable sozusagen. Und erster Schwerpunkt der ganzen Geschichte sollen Akku, Display und Kamera sein. Also das sollen die drei Komponenten sein, die man auch selbst austauschen soll und auch selbst bestellen kann bei Apple. Man soll sich aber vorher noch eine Installationsanleitung durchlesen und ich glaube, da gibt es auch ein Video dazu, zu der ganzen Geschichte. Und erst dann kann man den Kaufprozess initiieren. Also erst, wenn man sich das alles durchgelesen hat, etc., erst dann ist man dazu in der Lage, das Ganze bei Apple zu bestellen. Und es handelt sich nicht nur um die Komponenten, sondern es gibt, wie gesagt, auch Anleitungen und natürlich auch Werkzeug. Und später soll dann auch der M1 oder die M1-basierenden Macs dazukommen. Und Werkzeugersatzteile und Anleitungen, wie ich es eben schon sagte. Und es sollen mehr als 200 Ersatzteile und Werkzeuge zum Start im Shop verfügbar sein, meine Güte. Und wenn man dann die defekten Produkte ausgebaut hat, kann man das Ganze zurückschicken, also die defekten Teile zurückschicken und die Sachen werden dann recycelt und man bekommt dann eine Gutschrift auf den nächsten Einkauf.
Genau, und Preise, wenn ich es richtig verstanden habe, sollen so sein, wie sie ein autorisierter Händler bekommt.
Das ist richtig. Was ich allerdings für ein wenig halte, weil ja so ein Händler natürlich auch noch was draufschlagen muss, um was daran zu verdienen an der ganzen Geschichte. Und ich würde mir schon wünschen, dass es da noch ein bisschen Differenzierungsmerkmale gibt, preislich gesehen. Also da sollte man schon mit zweierlei Maß rangehen, ist meine Meinung. Ja, ich halte das für...
Ja, ich fand jetzt die Preise jetzt nicht so überragend, muss ich ehrlich sagen.
Ich habe noch gar keine Preise gesehen, um ehrlich zu sein.
Ich hatte nur US-Beispiele gesehen für die Displays und da war die Differenz nicht so groß, ja, wo ich mich auch gefragt habe, wie der ein oder andere Händler das macht. Beziehungsweise gerade so freie, um es mal so auszudrücken, die mit wirklich günstigen Preisen kommen, wo du schon von vornherein weißt, das kann kein originaler Ersatzteil sein von Apple. Da hatten wir in der Vergangenheit ja schon mal drüber gesprochen, also bei Batterien und Akkus, solange die Qualität stimmt, mein Gott, da würde ich mir jetzt weniger Gedanken machen, als wie bei einem Display zum Beispiel.
Oder bei einer Kamera, das ist ja auch essentiell,
die Kamera. Das kommt auch noch dazu, ja. Mhm. Deswegen also, und was noch dazu kommt, nicht jeder, ja, oder wer traut sich denn bitte so einen Display-Tausch zu?
Das sehe ich als ganz, ganz großes Problem.
Wenn man nicht wirklich Erfahrung hat oder ein Hobbybastler oder sowas ist, ja, dann macht das, glaube ich, keinen Sinn.
Erstmal ist es so, dass diese Geräte relativ schwer sind, sind schwer zu öffnen. Das ist nicht ganz so einfach wie zum Beispiel bei dem iPhone 4 oder 5. Da hattest du zwei Schrauben unten und konntest den Deckel auch von der Rückseite relativ einfach abziehen. Da war relativ leicht dran zu kommen.
Ich sag mal eher so, alle aufkriegt man sie alle.
Ja, aber das sachgemäß.
Das richtige sachgemäß. Zu ist halt die Frage.
Ja. Zu und sie dann dementsprechend auch sachgemäß zu öffnen, ohne dass jetzt mehr Schaden entsteht, ja, okay, als ohnehin schon vorhanden ist.
Aber wie gesagt, aufkriegen wir sie alle. Das Problem fängt halt davon oder da wieder an, das Ding halt gerade auch mit den aktuellen Geräten, mit der Wasserdichtigkeit, die sie haben, halt so wieder zuzukriegen.
Ob dann halt auch die Zertifizierungsstufe überhaupt noch korrekt ist, ob die Dinger dann wirklich noch wasserdicht sind oder wasserabweisend, wie auch immer, das ist die nächste Frage.
Da würde mich mal bei einer selbst durchgeführten Reparatur aussehen, wie Apple im Garantiefall steht.
Also ich glaube, wenn man sich dort Ersatzteile bestellt und respektive auch Werkzeuge dort bestellt, dann klickt man irgendwelche AGB-Geschichten an, dass man quasi alle Garantieansprüche aushebelt und keine mehr an dem Gerät hat, vermute ich mal.
Hier, für unsere Hörer live dabei, ich kriege hier gerade eine Installationsinformation. mein Mini will gerne das OS updaten.
Machen wir jetzt lieber nicht.
Nee, ich mache mir hier morgen erinnern draus.
Und ich könnte mir auch vorstellen, dass man diese Reparatur natürlich auch nur nach der Garantie durchführen kann. Alles andere würde ja eh keinen Sinn machen, weil man wäre ja bekloppt, wenn man innerhalb der Garantiezeit seinen Akku tauscht oder seine Kamera tauscht.
Ne? Ja, das ist halt die Frage. Wenn ich zum autorisierten Händler gehe, habe ich ja auch kein Problem, was die Garantie betrifft. Ja,
ja gut, das läuft ja nicht automatisch dann in dem Fall über die Garantieleistung und man bekommt dann gesagt, okay, du bist innerhalb der Garantie und das ist kostenlos für dich, das ist klar. Aber ich würde das Gerät nicht innerhalb der Garantie anfassen und öffnen. Das würde ich nicht tun, nein. Da würde ich die Finger von lassen. Und ich glaube,
das Problem ist ja wieder, wenn du halt zum Beispiel einen Displayschaden hast, der zwar innerhalb des Garantiezeitraums läuft, aber von der Garantie nicht abgedeckt wird, weil du selbst verschuldet irgendwie Scheiße gebaut hast. Und du dann sagst, okay, ich reparier mein Display selbst. Aber wie sieht es dann mit der Garantie für das restliche Gerät aus? Das ist halt die Frage dann in Zukunft. Weil du könntest ja auch bei der Display-Reparatur irgendwas selbst kaputt machen. Also
klar.
Was anderes am Gerät. Ja.
Und ich glaube, da wird es eine Menge Kunden geben, die sich ein wenig überschätzen.
Das kann auch passieren. Oder halt die sagen, ich würde es mir zwar zutrauen, gehe aber während der Garantie halt das Risiko nicht ein.
Genau, so wie ich zum Beispiel. Ich würde es mir eventuell auch zutrauen, mit genügend Anleitung und dem richtigen Werkzeug und ein wenig Geduld und Entspannung dabei, denke ich, bekommt man das schon hin. Man darf nur nicht hektisch werden, man muss sich dafür Zeit nehmen, man muss ein bisschen entspannt sein und nicht unter Druck stehen. Und ich denke, dann bekommt man das im Normalfall schon hin, wenn man Schritt für Schritt den Anleitungen folgt.
Von iFixit zum Beispiel folgt.
Ja, von iFixit oder dementsprechend von Apple. Ja, das ist korrekt. Ja. iFixit ja, wird sich bestimmt nicht darüber gefreut haben, über diese Reaktion von Apple. Obwohl iFixit ja einer der...
Nee, iFixit hat sich doch bestimmt gefreut.
Naja, iFixit war ja der Treiber oder ist ja der Treiber dieser ganzen Right-of-Repair-Bewegung oder dem Right-of-Repair-Movement, wie man so schön sagt. Ja. Aber es fällt natürlich jetzt auch bei iFixit ein gewisser Bereich weg. Zumindest die Werkzeuggeschichte für die Apple-Geschichten wird wegfallen, weil ich kaufe mir doch dann eher ein Original-Apple-Werkzeug als ein iFixit-Werkzeug.
Es kommt darauf an, welches. Ich denke mal, gerade diese ganzen Universal-Pakete, die sie auch anbieten, was jetzt Schraubendreher etc. betrifft, auch diese Heber und Spreizer etc., da wird sich groß nichts ändern bei iFixit, was den Verkauf betrifft. Dann ist auch wieder die Frage, inwieweit oder was kostet es bei Apple, was kosten die Tools von iFixit? Und ich habe auch ein oder zwei Sets von iFixit hier, die qualitativ eigentlich über jeden Zweifel erhaben sind. Von daher, wie gesagt, ist halt die Frage, was kostet das?
Klar, das oder ist die
wie,
Frage.
Wie sind die Preisunterschiede?
Ja. Und man muss ja auch dazu sagen, iFixit bietet ja noch viel, viel mehr Installationsanleitungen an, als das Apple wahrscheinlich anbieten wird. Und es gibt natürlich auch noch viel mehr Spezialwerkzeug für ganze Spezialgebiete, die jetzt Apple wahrscheinlich gar nicht anbieten wird. Also ich brauche jetzt nur an den ganzen Mac-Bereich denken. Da ist ja iFixit viel besser unterwegs, als es Apple wahrscheinlich jemals sein wird, auch für die ganzen alten Geräte. Apple startet ja, wie gesagt, erst beim iPhone 12 und 13 und bei den Macs ja erst bei den M1-Geräten. Und da ist iFixit mit den ganzen älteren Geräten ja noch sehr gut aufgestellt. Also es wird wahrscheinlich bei iFixit ein bisschen wegfallen, aber das wird nicht so viel sein. Es wird wahrscheinlich, je länger Apple am Markt ist, je schwieriger wird es wahrscheinlich für iFixit, weil dann natürlich Apple dann irgendwann auch mal viel mehr abdeckt als iFixit oder fast,
das sehe ich jetzt nicht unbedingt. Gerade, wenn ich mal auch von mir selbst ausgehe, ich würde eher ein MacBook Pro aufschrauben als ein iPhone.
Auf jeden Fall.
Und wie gesagt, ich habe ja auch in der Vergangenheit schon beim MacBook oder auch beim MacBook Air und beim PowerBook Reparaturen beziehungsweise mal einen Akkutausch ausgeführt, also selbst, weil du da auch, wie gesagt, das ist halt auch wesentlich größer. da habe ich jetzt nicht so die Panik, ja, dass ich da irgendwo, auch wenn ich da entsprechend die Kabel noch abziehen muss etc. Oder dass es ein bisschen enger wird im Gerät. Du hast ein großes Gerät. Wie gesagt, da ist für mich die Hemmschwelle anders als jetzt beim iPhone oder auch beim iPad.
Ja.
Auch gerade was halt das Öffnen des Geräts betrifft. Du warst in der Vergangenheit da auf jeden Fall besser aufgestellt beim MacBook Pro mit den Schrauben oder auch beim MacBook Air mit den Schrauben als jetzt beim iPhone. Also wie gesagt, das würde ich mir eher zutrauen oder da würde ich eher dran gehen als ein iPhone.
Auf jeden Fall.
Deswegen denke ich, wird da zumindest mal da eher weniger was wegfallen, weniger werden, was auch immer. Ich denke mal, was halt interessant wird, ist für viele freie Werkstätten, die bis jetzt nicht unbedingt Zugang hatten zu günstigen, günstigen Original-Apple-Ersatzteilen, die eventuell über diese Schiene jetzt gucken, ob sie dafür ihre Kunden nicht an Displays, Akkus oder Kameras rankommen. Wenn sie halt Wert auf Originalteile legen.
Ja.
Und das, denke ich mal, das könnte nochmal anziehen. Und das bringt, denke ich mal, auch für jemanden, der sich zwar für das Thema interessiert, aber das nicht selbst durchführen will, nochmal einen Vorteil. Wir hatten ja vorhin über die Apple Stores gesprochen, 16 in Deutschland, was ja auch bedeutet, du hast nicht unbedingt in jeder Stadt die Möglichkeit, in einen Apple Store zu gehen für eine Reparatur, wo aber vielleicht irgendwo so ein kleiner Independent rumsitzt.
Und, naja gut, aber du hast du hast fast in jeder größeren Stadt einen Apple Premium Reseller. Also da, also du musst jetzt ja nicht unbedingt direkt in den Apple Store gehen. Beim APR das bist du ja auch nicht sehr gut aufgehoben.
Ja, ja? Aber die hast du nicht unbedingt jetzt hier auch wieder bei mir irgendwo in der Ecke. Beziehungsweise okay. Man weiß es ja auch aus Großstädten. Ja, es gibt da einige kleinere, gerade auch Telefonshops, ja, die dann vielleicht gerne den Service in Zukunft auch noch mitmachen würden.
Ja, ja, klar.
Von daher denke ich mal, ist das auf jeden Fall nochmal so ein Ding, was definitiv zunehmen wird. Und du dann vielleicht auch, wenn du, wie gesagt, nicht unbedingt jetzt einen Apple Store oder einen Premium Reseller oder einen autorisierten Händler irgendwo hast, dass du da vielleicht nochmal die Möglichkeit hast, dass da jetzt welche kommen, die halt Reparaturen mit Originalersatzteilen vielleicht auch zu günstigen Preisen oder günstigeren Preisen dann nochmal anbieten können, weil sie dann einfach sagen, ich will mir den Kunden erstmal in den Laden holen und ob ich dann mit meiner Reparatur dann 10 Euro verdiene, ja, oder 50, ja, macht jetzt auch für mich nicht den Unterschied, ja.
Obwohl man muss fairerweise dazu sagen, das Argument ist zwar grundsätzlich richtig, was du gerade anbringst, aber ich konnte ja auch schon im Vorfeld als freie Werkstatt Ersatzteile beziehen. Das war ja der nächste Schritt oder der Schritt davor, den Apple gemacht hat. Ich musste mich aber allerdings zertifizieren lassen. Genau. Ich musste einen kleinen Zertifizierungsprozess durchlaufen, was ja jetzt im Endeffekt komplett wegfällt, weil ich kann ja jetzt relativ einfach oder soll ja relativ einfach meine Ersatzteile bestellen können. Mhm. Ne? Und somit kann es wirklich jetzt jeder in Anführungsstrichen, es ist ja im Moment limitiert auf diese Display-Akku und Display-Akku und Kamerageschichte. Mhm. Und ich glaube, sie schreiben zwar, dass es im Moment limitiert ist, aber ich glaube auch, dass sich das Ganze nicht großartig erweitern wird. Ich glaube, dass jeweils beim iPhone, ich glaube, da wird es bei bleiben, bei diesen drei Kernkomponenten. Was soll auch sonst noch dazukommen? Es fehlt ja denn nur noch das Logic Board und vielleicht irgendwelche Sensorengeschichten.
Ja, okay, du hast du hast den Home-Button nicht mehr, ja.
Der sitzt ja in der Frontkamera.
Und wie oft geht ein Ausschalter oder der Lautstärkeregler kaputt?
Ja gut, das sind kleine Artikel. Ja.
Das ist halt die Frage, ja.
Also, wie gesagt, Home-Button ist im Display drin letztendlich, klar. Und ich denke mal, das sind auch Komponenten, die einigermaßen gut auszutauschen sind.
Ja.
Ja. Hm. Und die Reparaturfähigkeit hat sich ja auch schon, also wenn man sich den Score-Wert bei iFixit anschaut, etwas verbessert im Vergleich zu den direkten Vorgängergeräten. Und ich glaube auch, das ist vielleicht auch so ein wenig mit in das Produktdesign mit eingeflossen, weil, wie gesagt, Apple arbeitet da ja schon ein Jahr lang an der ganzen Geschichte, dass sie so ein wenig die Produkte so gestaltet haben. Ganz speziell sehe ich das bei dem MacBook Pro Modellen so, weil wenn man sich da die Geschichte anschaut, wie die Akkus gelagert sind, die sollen ja auch austauschbar, also leichter austauschbar sein, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Die Tastatur ist nicht mehr verklebt, die ist leichter auszutauschen und die ganzen Anschlüsse sind ja auch extra nochmal gesockelt auf einer Platine und nicht direkt auf dem Logic Board. Also da sieht man ja auch schon, dass sich sehr viel verbessert hat bei den aktuellen MacBook Pros. Man könnte daraus interpretieren, dass das auch schon bei diesen Selbstreparaturgedanken mit eingeflossen ist. Also bei den MacBooks vermute ich es mal ganz stark. Bei den iPhones, na gut, da weiß ich es nicht ganz genau, aber bei den MacBook Pros ist es anzunehmen. Ja, ja, und die letzte Vermutung, da haben wir auch schon in der Vergangenheit mehrfach drüber spekuliert, ist natürlich nicht die, dass Apple so lieb und nett ist und der Menschheit was Gutes tun will, sondern dass es einfach Druck ist, der in den Staaten immer, oder der Druck wird in den Staaten immer stärker. Wir konnten jetzt auch einen schönen, detaillierten Bericht auf The Verge lesen, wo man gelesen hat, dass Investoren verstärkt Druck ausgeübt haben auf Apple, dass aus der Self-Repair-Bewegung oder aus der Right-of-Repair-Bewegung sehr viel Druck auf Apple ausgeübt wird und natürlich aus der Politik. Und ich habe das gar nicht so extrem wahrgenommen in der Vergangenheit und ich habe mich in den letzten Tagen nochmal ein bisschen eingelesen. Da geht ja wirklich viel, viel mehr die Post ab als bei uns. Also der Druck ist viel, viel größer, als ich den Druck vorher wahrgenommen habe. Also jetzt durch diese ganze Berichterstattung ist das nochmal so ein bisschen für mich persönlich zum Vorschein gekommen, was da überhaupt abgeht in den Staaten. Also das ist ja nicht zu unterschätzen, ne, das Ganze. Mhm. Und ich glaube, das ist der Hauptgrund, dass Apple einfach jetzt dem Ganzen so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen will und so ein bisschen voreilender Gehorsam ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel ausgedrückt wahrscheinlich, aber so ein bisschen Druck aus der ganzen Sache rausnehmen will. Ja, also das große Stichwort heißt eigentlich zukünftige Gesetzgebung, denke ich mal, dass da Gesetze verabschiedet werden und dass Apple einfach sagen kann, Moment mal, wir haben da schon sehr viel getan. Und der zweite Punkt ist natürlich auch, Apple sagt immer, sie sind sehr nachhaltig unterwegs und sie betonen das auch immer. Recyceltes Aluminium, Geräte sind aus 100%ig recyceltem Aluminium gefertigt und so weiter und so fort. Aber dazu passt ja nicht, dass sie recht schwer zu reparieren sind oder in der Vergangenheit sehr schwer zu reparieren waren. Und das ist jetzt ein bisschen entschärft worden, das Ganze, mit dieser ganzen Selbstreparaturgeschichte. Auch wenn ich meine, dass da viele Probleme kommen werden bezüglich Überschätzung der Kunden und dass da viel Schrott produziert wird und viele Geräte durch die Eigenreparatur eigentlich kaputt gehen. Das ist meine Prognose.
Das Risiko besteht natürlich, ja.
Es ist das klassische Beispiel. Früher gab es immer diese schönen Handbücher für Autoreparaturen. Jetzt helfe ich mir selbst. Und meistens hat es der Werkstatt geholfen, nämlich dass sie mehr Umsatz hatten. So ist es. Ja, gut. Es bleibt spannend.
So, jetzt kriege ich einen trockenen Hals.
Ja, iPalat hilft. ja. Ich glaube, das Thema können wir erstmal dicht machen. Ich habe aber noch ein Mini-Gadget im Sortiment, hätte ich bald gesagt, auf Lager.
Okay.
Es ist mal wieder ein kleines Gadget aus dem Hause Satechi. Und ist ja so ein kleines Add-on-Produkt für das Apple MagSafe Ladegerät. Und das Apple MagSafe Ladegerät mag ja ganz toll und ganz praktisch sein, hat aber einen großen Nachteil. Wenn man es vom Gerät abziehen möchte, braucht man im Normalfall zwei Hände. Eine Hand hält das iPhone fest und die andere Hand zieht das Kabel ab. Und das ist in gewissen Situationen ein bisschen unpraktisch. Und jetzt gibt es so ein kleines Aluminium-Dock, wo man das Apple MagSafe Ladegerät reinpackt und das Aluminium-Dock hat auf der Unterseite so ein klassisches Sticky-Pad und mit dem Sticky-Pad kann ich es an glatten Oberflächen positionieren und es bleibt dort kleben und ich kann dann das iPhone drauflegen und ich kann das iPhone auch runternehmen, ohne dass der MagSafe Ladepuck kleben bleibt sozusagen oder ohne dass der MagSafe Ladepuck am iPhone kleben bleibt, weil er bleibt nämlich im Ladepuck stecken und der Ladepuck bleibt auf der glatten Oberfläche kleben. Und das ist ja dieses klassische Sticky-Pad-Verhalten. Man kann es ohne Rückstände von der Oberfläche entfernen. Da gibt es, das wird rückstandslos entfernt. Und wenn es dann irgendwann nicht mehr kleben sollte, dieses Sticky-Pad, nimmt man einen feuchten Lappen und wischt den Staub oder die Rückstände, die es auf der Rückseite hat, ab und dann klebt es wieder erneut. Also das ist ein wiederverwendbares Pad auf der Rückseite. Also man kann es nach Gusto, nach mehreren Tagen, Wochen von der Oberfläche abziehen und wieder neu positionieren. Also das ist ganz gut durchdacht. Also diese Sticky-Pad-Technologie ist ja nicht neu. Die gibt es ja auch in anderen Produkten. Die hat Satechi jetzt halt nur wieder neu oder in dem Produkt umgesetzt. Also das ist ja eine etablierte Technologie. Ja, ist ein schöner kleiner Helfer. Nettes Design gibt es in Space Grau. Ich glaube, das ist auch die einzige Farbe, die es im Moment von Zatecki gibt. Der Straßenpreis liegt bei 29,95 €. Ja, ein schickes kleines Helferlein für alle, die nicht zwei Hände benutzen wollen, um das MagSafe-Ladegerät abzubauen oder abzukoppeln. Ja. So viel dazu. Tja, hast du noch irgendwas zur heutigen Sendung beizutragen?
Na, ich habe fertig.
Du hast fertig. Gut, heute haben wir, glaube ich, auch Überlänge. Ich glaube, die 2-Stunden-Marke haben wir, glaube ich, knapp gerissen.
Ja. Haben wir gerissen, ja.
Haben wir gerissen, okay, ja. Wunderbar.
Genau.
Gut. Dann würde ich sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Woche wieder.
Auf jeden Fall.
Gut, dann schöne Woche, schönes, bis ich würde sagen, schöne Feiertage, aber das dauert noch ein bisschen. Also bis nächste Woche.
Bis dann.
Mach's gut. Ciao. Tschüss.